schön. Hallo und herzlich willkommen bei Trekkipedia. Hallo Peter, wie geht's
Hallo,
dir?
Hallo Tanja. Ja, mir geht's überraschend gut. Ich habe heute mal einen Tag freigenommen, einfach mal so, damit wir aufnehmen können. Das machen wir für unsere HörerInnen und ich für dich.
So, so lieb, ja, danke.
Jetzt habe ich einen Druck aufgebaut.
Nein, es wird natürlich, also ich meine, wir haben angefangen in der Pandemiezeit, wo wir beide relativ ohne Arbeit waren aufgrund der Situation, das muss man da mal dazu sagen. Und es hat sich natürlich wieder verändert. Wir arbeiten beide wieder voll und sind zurück in unserem Alltag. Und von daher, ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, auch auf einen gemeinsamen Termin zu kommen, weil unsere Arbeitszeiten so strange sind und auch unabhängig, also ne, voneinander beidermaßen. Es ist nicht einer von uns, der irgendwie so einen 9-to-5-Job hat oder so. Und ich weiß es nicht, man hört es, glaube ich, schon. Oje, oje.
Ja, vielen Dank für den Einspieler als Beispiel. Nein, ich meine, es ist halt so.
Der Alltag kommt dazwischen. Aber also ehrlich gesagt, das ist natürlich jetzt heute für euch inszeniert, denn unser Thema heute sind die Telleriten. Und ihr glaubt, was ich hier nebendran für Leute sitzen habe. Ich habe Telleriten zu Besuch. Es wird nicht einfacher im Leben.
Tanja, was aber du von dir mal gibst, mir wird ganz schlecht. Nein, also Telleriten, ich bin mal sehr gespannt. Wollen wir noch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen?
Genau, also ich wollte nur gerade erklären, also wir poltern wirklich ein paar Telleriten bei mir hier durch die Wohnung und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie rausgefiltert oder so. Mal sehen.
Mal schauen. Also selbst wenn man es hört, ich denke, ich höre es ein ganz kleines bisschen, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, unsere HörerInnen werden das verzeihen. So, ich wollte noch mal einen ganz kurzen Blick zurückwerfen. Wir haben auch Kritik bzw. Kommentare zu unserer Folge Impuls bekommen. Impulse oder Impuls, wie auch immer.
Impulse zur Impulse
zur Folge Impuls bekommen, genau. Und zwar hat unter anderem der Michael geschrieben, dass die Skala Kelvin, ne, also die Temperaturmessung durch Kelvin, eben nicht mit Grad Kelvin angegeben wird, was absolut korrekt ist. Ne? Ich habe dort immer Grad Kelvin gesagt, was auch früher tatsächlich so gemacht worden ist und so war die Skala eingeteilt. In der Tat ist diese Skala auch deckungsgleich, was die Abstände und so weiter angeht, mit der Grad-Celsius-Skala. Nur halt hat sie ihren Nullpunkt auf dem absoluten Nullpunkt, was eben bei der Grad-Celsius-Skala anders ist. Aber das ist das eine. Und ich wurde dafür kritisiert, dass ich sage, die Grad-Celsius-Skala sei an den Haaren herbeigezogen. Damit wollte ich sagen, dass die Punkte, an denen festgelegt wird, wo die liegen, also beispielsweise 0 Grad, was übrigens nicht von dem Herrn Celsius selbst so festgelegt worden ist, also dass 0 Grad der Gefrierpunkt und 100 Grad der Siedepunkt sei, die ja übrigens auch nicht absolut fix sind, aber was halt der Herr Celsius gemacht hatte, ist, der hat einen Luftdruck damit fixiert und damit sind diese Werte relativ fix. Aber dennoch, was ich sagen wollte, war, die Skala ist recht beliebig, so wie auch der Meter eigentlich ein beliebiges Maß ist. Man hat das einfach festgesetzt und damit hat man eine Größe, mit der man rechnen kann. Das stimmt schon.
Genau, es wurde halt, also ich meine, alle wie alles, ne, es muss halt irgendwann mal definiert und festgelegt werden. Die Kritik war jetzt hier auch so ein bisschen, dass wir so ungenau dann uns ausgedrückt haben. Es wurde auch angemerkt, dass wir ja alle keine PhysikerInnen sind, aber wenn wir über physikalische Themen sprechen, was ja, also wissenschaftliche Themen sind ja quasi immer irgendwie Thema. Das ist natürlich schwierig. Das heißt natürlich nicht, dass wir darauf verzichten, drüber zu sprechen. Wir bemühen uns, ne? Aber es wird halt auch in Zukunft passieren, dass wir mal irgendwie ein bisschen schief liegen bei irgendwas. Aber es geht ja auch um den Austausch. Ne? Deswegen machen wir das. Genau.
Ansonsten wird's 3 Stunden Stille von uns. Ne? Ich meine, kann man auch bringen, ist aber weniger interessant, finde ich.
Ja, um schon mal das Ruder in eine andere Richtung rumzureißen, noch interessanter von uns sind natürlich auch irgendwelche sehr lustigen Momente. Und wir hatten ja schon mal früher erzählt, dass wir da einen sehr schönen Outtake produziert haben und gar nicht wissen, wann wir den irgendwo mal anbringen können. Und tatsächlich gab es jetzt einen Moment, wo das extrem gut gepasst hat, denn unser Hörer und auch Podcast-Kollege, beziehungsweise wir hatten ja auch schon mal mit ihm ein Crossover, der Michael Kloy, der bei uns zu hören ist in der Folge um Archäologie, in Star Trek, der hat einen neuen Podcast gestartet, nämlich Klönen mit Kloy. Und da könnt ihr diesen Outtake von uns hören.
Unter anderem.
Unter anderem, genau, ja, genau. Es geht so um ein bisschen die Innensicht der Podcastenden und so das Gefühl dazu, wie man angefangen hat und vor allem eben das Thema die ungeliebte oder geliebte Folge 0 oder 1 im Podcast, genau.
Genau, und unsere Folge 0 war, also ich meine, die Originale, die wirklich nicht veröffentlichte.
Die niemand gehört hat, ja.
Na, ein Schnipsel davon könnt ihr, also das Ende dessen, könnt ihr bei Klön mit Kloy hören. Und ich fand es damals wie heute echt wahnsinnig lustig. Und lieben Gruß an Michael oder auch alle anderen Podcast-KollegInnen, die dort etwas veröffentlicht haben, also die dort auch etwas zugesendet haben. Denn wir haben uns auch noch kurz hingesetzt und auch nochmal eine Nachricht an ihn abgeschickt. Lieben Gruß. Das ist sehr schön. Es hört sich, finde ich, sehr konzentriert und wahnsinnig spannend an, wie, also wenn man sich mit Podcast beschäftigt, ist das definitiv eine Sache, die man sich anhören kann, um zu erfahren, wie denn andere PodcasterInnen das, ja, diese Folge 0 wahrgenommen haben oder wie sie gestartet haben. Sehr, sehr spannend, ja,
auch,
ich fand.
Genau, wie man auch heute drauf blickt, ne, und wie sich das so in der Zeit verändert. Ich finde das von Michael auch total gut aufgearbeitet und reflektiert, wie immer. Und ja, eine wirklich hörenswerte Folge. Alles Gute für den neuen Podcast. Genau. Bin sehr gespannt.
Alles Gute. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.
Genau. So, und bei uns kommt ja jetzt, also ich habe immer ein bisschen Sorge, was zu sagen, weil im Hintergrund, jetzt ist gerade leise, jetzt sage ich schnell was. Heute poltern bei mir Telleriten durch die Wohnung, das nicht ohne Grund. Ich brauchte Anschauungsmaterial, ich habe mich mal da ein bisschen eingelesen und brauchte praktische Erfahrung.
Waren schon wieder, geht's los. Ja, waren sie denn wenigstens unhöflich zu dir?
Absolut. Sehr durchgehend.
Gut. Sehr gut. Also ich bin froh, dass hier die Etikette gewahrt worden ist.
Absolut. Das muss sein, ja. Also es handelt sich ja bei den Telleriten um eine humanoide Spezies von dem M-Klasse-Planet Teller, die ich hier eingeflogen habe. Und erstmals sehen wir die in der Originalserie. In der zweiten Staffel Reise nach Babel, denn da kommen ja viele Völker zusammen. Da haben wir wirklich eine sehr bunte Mischung. Also nicht nur das Buffet, über das wir schon gesprochen haben, ist sehr, sehr bunt, sondern auch die Gäste. Wir haben auch schon über die Andorianer gesprochen. Über die war ja auch schon sehr, sehr spannend, alles zu betrachten. Und heute gucken wir uns die andere Spezies an, die auch Gründungsmitglied der Föderation ist, neben den Andorianern, den Menschen und den VulkanierInnen. Eben jetzt hier die TelleritInnen. Und
ich finde die Andorianer und die Telleritinnen oder Telleriten.
Ja, die Telleriten, weil tatsächlich sehen wir ja irgendwie nie eine Telleritin. Ich weiß, zumindest in Star Trek Online kann man auch tatsächlich eine Telleritin spielen.
Ah, okay.
Ansonsten wüsste ich jetzt nur männliche Vertreter.
Ich wäre jetzt fast davon ausgegangen, dass die nur ein Geschlecht haben. Wäre ich später noch zugekommen, aber die Andorianer und die Telleriten sind ja eigentlich die Völker, die so ein bisschen im Hintergrund stehen, eben bis zur Enterprise, wo sie dann eben mehr beleuchtet werden. Mhm. Die Vulkanier und die Menschen stehen halt weit im Vordergrund, weil sie halt in der Crew in vorderster Front von Anfang an vertreten waren. Ne? Die Andorianer hatten wir ja schon beleuchtet und jetzt geht's halt um die Telleriten. Gibt's denn da auch so viel Material? Was meinst du?
Ein bisschen weniger sogar noch als zu den Andorianern. Und wie du sagst, ne, es ist halt eine weitere Spezies, die so ein bisschen Farbe reinbringt und im Hintergrund alles etwas lebendiger macht. Ne? Aber selbst von ihnen, ja, gucken wir mal, was wir erfahren. Also den ersten, den wir sehen in TUS, das ist der Botschafter Geth im Deutschen Gar, also gleich mal den Namen geändert.
Also
wenn und sein Begleiter.
Ja, genau. Mhm. Wenn ich den sehe, da wird mir schlecht. Und das soll jetzt keine Höflichkeit sein, ne?
Ja, ist schon gruselig, ne? Ja,
weil die Maske ist so sehr merkwürdig.
Ja.
Die Augenlöcher, ne? Also das ist so hervorgehoben, dass die Augen des Schauspielers, der darunter steckt, so weit hinten liegen, dass das eigentlich nur Löcher sind.
Ja, also die eigentlichen Augen, die liegen so im Schatten. Ne? Mhm. Das macht die Spezies, wie wir sie hier sehen, so augenlos. Das finde ich mal sehr gruselig. Ich rede auch nicht gerne mit Leuten, die irgendwie so eine verspiegelte Brille aufhaben, weil ich dann immer denke, hallo? Also irgendwie.
Die Augen sind hier oben.
Da fühlt man sich irgendwie komisch. Also man hätte gerne irgendwie die Augen gesehen. Deswegen, es macht es noch gruseliger irgendwie so. Und jetzt haben sie ja so eine, ich sag mal, schweineähnliche Nase. Mhm. Also tatsächlich, das Drehbuch sah das von Anfang an so vor, dass sie ein bisschen stämmiger sind. Mhm. Von einem, so hieß es dort im Entwurf, von einem kalten Planeten stammen und deswegen sehr hart sind, also quasi Fell haben, also auch die Hände und so weiter. Und die Kleidung quasi vorsieht, dass wie Kältekreise eingelassen sind. Das fand ich eine sehr interessante Information, das zu lesen, denn das erschließt sich natürlich sonst überhaupt nicht. Wie gesagt, ansonsten eben buschige Haare, Augenbrauen, Bart, ne, das hilft natürlich ja auch die Maske zu kaschieren, dass man die Übergänge einfach nicht so richtig sieht, indem einfach überall Haare sind ansonsten. Mhm. Und ja, wie du sagst, die Maske steht so hervor, ne, dass die Augen im Schatten liegen und der Schauspieler oder also hier der Botschafter Schauspieler John Wheeler sagt auch tatsächlich, dass er so schlecht gesehen hat, dass er eben dann immer, wenn er gespielt hat und was sagen sollte und eigentlich auch wissen musste, wohin er geht oder wen er da jetzt gerade anguckt und wo die Person steht, dann immer den Kopf so ein bisschen nach hinten geneigt hat, damit er da durch die Maske irgendwas erahnen konnte, ne? Weil das Gesichtsfeld ist natürlich extrem eingeschränkt, was dem Ganzen allerdings dann auch wieder einen gewissen Charakter verleiht. Ne? Das hatten wir schon in vielen anderen Momenten gesehen, in TUS zum Beispiel, als Gary Mitchell die silbernen Kontaktlinsen anhatte und damit überhaupt nichts gesehen hat. Stimmt, ja? Und deswegen auch den Kopf immer so komisch gelegt hat. Und das gibt dem Ganzen ja auch nochmal so einen freakigen Moment. Mhm, ne? Der ist also entrückt quasi dem Menschsein. Und hat deswegen auch eine ganz andere Gestik und so weiter. Und wenn das natürlich dann auch noch mehr oder minder unabsichtlich durch das Kostüm verursacht wird, kommt da aber noch so eine Komponente dazu, die einfach in diese Inszenierung dieses Fremden so gut passt. Und hier haben wir das eben auch, ne? Also eine Bewegung, die durch das Kostüm ja verursacht wird, weil die Person sich sonst nicht orientieren könnte, ne, die das Ganze allerdings halt eben anders als menschlich wirken lässt, finde ich da dann schon wieder einen ganz guten Aspekt eigentlich. Wheeler hat dann auch berichtet, dass er das sehr komisch fand, dass also sein Kopf mit Gipsabdruck genommen wurde, was ja nicht unüblich ist. Das hat man ja echt dauernd gemacht, auch bei Make-up-Tests, ne? Auch wenn jemand überhaupt nichts ins Gesicht geklebt bekommen hat, aber um Make-up-Tests zu machen, um dann eben quasi eine Puppe von der Frau zum Beispiel oder auch Männer natürlich zu nehmen, um das eben dann nicht immer am lebenden Objekt zu testen, sondern auch durchaus eben auch am Abguss, ne? Und ja, so war das hier auch. Und er hat dann halt es als sehr merkwürdige Erfahrung benannt. Das war wohl nicht gewohnt, dann da kurzzeitig durch Strohhalme atmen zu müssen. Ne? Oder Halme, sagt man Strohhalme, so, ne? Genau, ja. Und da werden wir euch dann auch ja auf Mastodon und auf Twitter, denke ich, wieder einen schönen Bilder-Thread machen, um einfach so die verschiedenen Evolutionsstufen zu zeigen. Und wir haben hier eben Fred Phillips, der für das Make-up und Maske zuständig war, gehabt, der eben diese Masken erstellt hat. Und ähnlich wie das, wie wir das schon besprochen haben zu den Andorianern, war das hier so, dass das irgendwie so ein bisschen untergegangen ist wohl, dass er da so kurz auf knapp sich hat was ausdenken müssen, weil das wohl nicht so richtig kommuniziert war, dass da überhaupt noch was zu entwerfen ist. Und ja, dann gab es dann eben diese, ja, Latex Masken. Einmal gibt es eben das Teil für über die Augen und eben über die Nase, die das Gesicht eben sehr verändern. Ne? So ein sehr schweineähnlicher Ausdruck irgendwie wird da geschaffen, genau.
Du hast mir auch ein Bild von einer Zeichnung, wahrscheinlich von der Kleidung geschickt. War das ein früher
Entwurf? Genau, da geht's. Das ist ein früher Entwurf fürs Kostüm, genau. Mhm. Das ist sehr rudimentär, ne? Und sehr, ja, genau. Ja. Also da sieht man schon, ne, es ist schon angelegt mit Fell, auch eben die Hände sind dann eben in Kostüm, ne? Jetzt hier werden uns die Telleriten so dargestellt, falscher Film, die Telleriten so dargestellt, sie haben drei Finger, ne? Also an der kleine und der Ringfinger und der Mittel- und der Zeigefinger sind dann jeweils eben im Kostüm zusammen, sodass dann drei Finger entstehen. Und an da einer behaarten Hand.
Genau. Und da ist
mit
Fell drauf.
Rotem eben, Nagellack. Genau.
Ach, mit rotem Nagellack. Ja, da muss ich nochmal einen Blick
also
werfen.
Also quasi
tatsächlich,
krallen, ne?
Ja. Ja, stimmt. Ja. Ja. Mhm. Das ist mir halt auch, als ich das erste Mal sah, überhaupt nicht aufgefallen, dass die drei Finger haben, steht aber auch nicht so im Vordergrund.
Ja.
Und ich finde, vielleicht ist es auch nur in meinem Gedächtnis so, ja, die haben zum Teil lange Haare und sind halt immer so ein bisschen dicklich, aber ich fand nicht, dass das nach Fell wirkte, sondern nach nach Haar halt, also nach, ja, nach Kopfbehaarung, ja, oder nach Bart, so ein Übergang.
Geht mir auch so, ja, 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 geht mir auch so, stand auch tatsächlich im Drehbuch, dass man von diesem Fell auch nicht so viel sehen wird, weil die eben diesen Spezialanzug tragen, mhm, der sie irgendwie kühlt. Und die Darstellung des Anzuges ist ja auch interessant, ne?
Aber warum sollte der die kühlen? Also weil deren Heimat kalt ist, ja, ja,
sehr stimmt, kühl, ja, wäre, ja. Das wird natürlich überhaupt nicht weiter thematisiert und aufgenommen. Also der Kanon hat da, mhm, nichts mitgemacht. Ich sag's jetzt nur einfach mal hier für die erste Idee, ne? Mhm. Währenddem ja dann uns im Laufe der Zeit irgendwie gezeigt wird, dass die Andorianer von einem Eismond stammen und dass es bei denen wirklich arschkalt ist, ja. Mhm. Und was zu ihrer Hautfarbe ja irgendwie so in unserem Verständnis von Kühle, Kälte, ja, passt, ne, dieses
farblos, helle, ja, blutlos.
Dieses helle Blau, mhm, ja. Und naja, beziehungsweise ja dann auch blaues Blut mit angeblichem, also mit Frostschutz drin, ja. Und die Telleriten werden uns ja eher dann im Laufe der Zeit als Leute dargestellt, die es eher warm mögen. Das wird dann im Laufe des Kanons sich entwickeln. Aber jetzt hier, dieses Kostüm, das allererste, finde ich interessant. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass das Kostümdesign in TOS sich gerne Material bedient hat, das normalerweise gar nicht für Klamotten oder Kostüme genutzt wird, dass da sehr experimentiert wurde. Und hier jetzt wieder, also man kann es auf den Bildern erahnen, irgendwie, das ist so ein, ja, Gewebe. Ich würde beinahe sagen, wie was, wenn man zum Beispiel was polstert und muss dann einmal noch so ein Gewebe drüber bringen, damit eben diese Kokosfasern nicht rausfallen, damit das Ganze kompakt, mhm, gehalten wird und dass man das dann nochmal überziehen kann mit dem eigentlichen Polsterstoff. Und das wirkt beinahe so, als ob das so eine Art von Material wäre, ne?
Ich finde, also ich weiß jetzt nicht, wo du gerade bist, aber ich glaube, bei den Bildern aus den Star Trek Filmen, dort finde ich, wirkt es wie diese Wandteppiche, die man früher mal so an die Wand gehängt hatte, diese wuscheligen Dinger.
Ah, okay. Nee, also die TOS-Kostüme, das ist so ein, also ja, silbrig gefärbtes Material. Das, okay, ist so, mhm, sehr durchlässig, also, mhm, in der Großaufnahme fast so ein bisschen wie Spitze, aber es ist eben nicht konkret in Muster reingewebt, sondern es scheint eher, wie gesagt, so ein,
so wie so ein Schaumstoffzeug. Ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja, nicht unbedingt, ja, Schaumstoff. Nee? Also kann durchaus dünner sein, aber es ist eher so ein, ja, Gewebe, ne, mhm, luftdurchlässig mit feiner Struktur. Und das haben sie hier so silbrig gefärbt. Da scheinen quasi Overalls zu sein, könnten aber auch Zweiteiler sein, man weiß es nicht, aber oben und unten gleichermaßen in einem Guss und dann eben schwarzen Gürtel drum. Und auf diesem Material gibt es dann so Folie, glitzernd, also spiegelnde, mhm, silbergraue Folie, mehr als handgroße Rechtecke und Trapeze, die sich da so wiederfinden. Und dann könnte man, also ich sag mal, jetzt wo ich weiß, dass im Drehbuch stand, ja, kühlende Overalls, irgendwie so kann ich mir das vorstellen, dass man genau da eben hinkommt. Dann denke ich mir, ja, passt. Mhm. Wäre ich aber jetzt im Umkehrschluss nicht drauf gekommen, dass das ein kühlendes Outfit sein soll.
Dass diese Flächen da so Temperaturübertragungselemente sind.
Hm. Vielleicht, ne? Ja, oder dass das ja kühlt, ja, so ein bisschen Rettungsdeckeneffekt, ne? Mhm. Im Umkehrschluss, also, ne, dass es kühlt nach innen hin. Hm.
So ähnlich oder fast genauso, zumindest was die Musterung angeht, stellt es sich dann ja auch an Tass dar. Also da, wo es gezeichnet ist, sieht man eben diese Rechtecke wieder. Die sind da, genau, farblich irgendwie invertiert oder es sind halt ganz andere Farben, aber die Gesichter sind sehr rosig dargestellt, eben, mm, auch so schweinchenmäßig, ne?
Ja, ja, genau. Genau, also in TAS haben wir dann in die Zeitfalle eine Folge, die ich sehr mag. Also wenn man zwei Folgen gucken will, guckt Yesteryear und die Zeitfalle. Mhm. Und da sind sie halt wie gehabt, ne, im Hintergrund die eine Spezies, die eben da die diverse Gesellschaft repräsentiert, die sich da in diesem Rad, in dieser Runde zeigt. Genau, und die Darstellung halt ganz genau wie gehabt, wie wir das von Die Reise nach Babel kennen. Und interessant ist halt auch, in Reise nach Babel, da geht es ja darum, dass die Korridianer den Mitgliedsantrag in die Föderation gestellt haben. Mhm. Und es gibt dann hier einen Konflikt an Bord. Botschafter Sarek wird da von dem Botschafter der Telleriten konfrontiert. Also er fragt immer nach, Sarek, wie werden Sie stimmen? Stimmen Sie für den Mitgliedsantrag oder dagegen? Und Sarek ist dann der Meinung, natürlich ist es sinnvoll, sie aufzunehmen, weil deren Bodenschätze, also vor allem die Dilithiumkristalle, eben ja quasi da offen liegen. Die Bevölkerung ist so klein, die brauchen Schutz von außen. Wer könnte da besser und zur Seite stehen als die Föderation? Und dann bringt Sarek durchaus auch an, waren Sie es nicht auch schon? Ne? Sie waren doch auch schon unterwegs und haben bei denen die Lithium geklaut. Hm? Und also es gibt da wirklich Konfrontation. Die beiden haben da irgendwie ein Thema miteinander. Und es wird dann in der Folge auch so sein, dass Botschafter Gav getötet wird. Den sehen wir dann kopfüber aus der Jeffreys-Röhre, die ich so liebe, die 45 Grad durch die Wand gehende Jeffreys-Röhre hängen. Und ja, und ansonsten sehen wir da gar nicht mehr dann so viel von den Telleriten. Du hast es gerade schon gesagt, in Tass sehen wir sie wieder. Wir haben allerdings noch eine zweite TOS-Folge. Das ist Wen die Götter zerstören. Da sind wir da in dieser Nervenheilanstalt, über die wir auch schon mal gesprochen haben an anderer Stelle. Und da haben wir eben auch einen Statisten, einen Andorianer, aber eben auch einen Telleriten. Also hier wieder, um den Hintergründen quasi ein bisschen diverser zu machen, zu zeigen, wir sind im Weltraum. Hier sind ganz viele verschiedene Leute und dann bedient man sich eben dieser Darstellung wieder. Und hier hat man, das finde ich interessant, auf die Augenpartie des Make-ups verzichtet.
Ja, das ist also nur die Nase nicht, quasi, ne?
Ist das, nur die Nase. Und das kommt aber doch recht gut, oder?
Ja. Also ich finde, da kann man, den kann man im wahrsten Sinne des Wortes endlich mal in die Augen sehen. Also ich finde, es grenzt sich, also dieser Tellarit grenzt sich deutlich als andere Spezies ab, ist aber, ja, dadurch, dass man die Augen sehen kann, endlich auch in zur Kommunikation mit uns richtig möglich, ne? Ich finde, es ist halt so wie bei den Andorianern, es sind geschminkte Menschen, machen wir uns nichts vor, ne? Aber die Tellariten haben da zum ersten Mal den Blickkontakt ermöglicht. Ja, die Tellariten, ich weiß schon, jetzt bin ich durcheinander gekommen, ne? So, also, und es ist ein bisschen schwierig, du wirst mich gleich darauf hinweisen, dass ich im falschen Bild bin.
Nee, ich war gerade im falschen Ordner, deswegen habe ich die ganze Zeit diese Bilder nicht gesehen. Ich habe dir die geschickt und ich sehe sie selber nicht. Genau, jetzt bin ich auch da.
Okay, und der Tellarit, auch wenn er nichts sagt, der wirkt ansprechbar anders, eben als die erste Darstellung der Telleriten mit den Lochaugen, sage ich jetzt mal.
Ja, es macht echt was, ne, wenn man die Augen nicht sieht, ja. Ja, also ja, genau. Ich wollte gerade noch sagen, es ist natürlich ein Unterschied. Es kann natürlich auch sein, dass jemand so eine sehr dunkle Brille trägt aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber dann ist das ja eben zum Beispiel häufig ein Grund, dass die Person selber sehr schlecht sieht oder gar nicht. Dann empfinde ich das nochmal ganz anders, muss ich sagen. Aber wenn ich weiß, dass jemand sieht, mir aber seine Augen selbst nicht zeigen will, dann fühlt sich das im Gespräch immer sehr ungut an.
Ja, in der Tat. Ja, ich denke, das wird so ein Effekt sein. So, es ist halt einfach auch gruselig, weil ich finde, es sieht aus, als wenn dort Augen einfach fehlen bei denen. Es ist nicht so, als wenn die verstecken wollen, sondern als wenn die gar keine Augen hätten. Ne? Ja, als wenn gruselig. Da Löcher wären. Das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig. Ich würde ganz gerne mal, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu weit vorgreife.
Nein.
Auf das, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen will. auf das generelle Erscheinungsbild der Andorianer.
Ja. Telleriten. Ich weiß auch nicht. Warum habe ich damit angefangen?
Ja, nein, es geht mir genauso. Also auf das generelle Erscheinungsbild der Telleriten zu sprechen kommen. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das zu diesem Zeitpunkt schon feststand, dass es irgendwie so, vielleicht gibt es auch mehr, zwei Strömungen von Telleriten-Erscheinungen gibt, nämlich die kleinen Dicklichen und das auch mit Horn und ohne, weil das gibt's ja, da gibt es ja auch Abwandlungen, und eben die dünnen Großen. Und es kann halt auch sein, dass es einfach Ausprägung dieser Spezies ist. Aber was wir am Anfang sehen, sind halt diese kleinen, dicklichen, so wie sie halt beschrieben waren, schweineähnlichen Figuren.
Mit drei Fingern, genau. Genau, das zieht sich so Fingern, durch.
Genau. Was ja dann später auch nicht mehr so ist. Aber vielleicht ist das ja auch eine andere Ausprägung. Ne? Das könnte man jetzt auch behaupten. Vielleicht stammen die voneinander, also haben die denselben Ursprung, sind aber vielleicht mittlerweile eine andere Spezies. Könnte man vielleicht behaupten?
Ja. Du zeigst richtig auf die richtige Stelle, ne? Das ist ja das, wo Star Trek sich jetzt heutzutage ja quasi auch damit beschäftigen muss, ne? Dass die Jahrzehnte über die Telleriten unterschiedlich dargestellt wurden. Mhm. Ich finde die Darstellung gar nicht so unterschiedlich. Ich finde, mittlerweile haben wir einen sehr, ja, es ist vielleicht ein bisschen langweilig mittlerweile zu sagen, aber ja, ein sehr diverses Volk. Ne? Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass auf Teller sich das so darstellt. Ne? Wir Menschen sehen auch alle sehr, sehr unterschiedlich aus in ne, Größe, Körperform, Hautfarbe, Gesichtsform. Von daher, ne, ich finde das eigentlich echt jetzt mittlerweile eine schöne Darstellung, wie es glaubhaft ist, dass auf einem Planeten sich ein Volk entwickelt hat oder eine Spezies entwickelt hat. Und ich finde, dass heutzutage, also nicht zuletzt jetzt gerade Prodigy, das versucht irgendwie nochmal zu umarmen und unter einen Hut zu bringen. Und ich finde, das machen sie sehr, sehr gut. Wollen wir weiter chronologisch gucken, wie gerne. Sich das Aussehen der Telleriten entwickelt hat? Ja,
ja, ja, gerne. Also wir hatten ich wollte es nur einmal angesprochen haben.
Nee, genau, das ist ein guter Punkt. Ja, okay. Und ich finde, das hält vielleicht auch die Hörerschaft irgendwie dabei, dass wir das jetzt tatsächlich einmal klären, dass wir chronologisch durchgehen und gucken, wie die Evolution so war. Ne? Also ich hatte schon gesagt, Fred Phillips hat dieses erste Design geschaffen, das zog sich dann so weiter und dann sehen wir wieder einen Telleriten in Star Trek 4. Das ist dann, also wenn wir angefangen haben 2268, sind wir jetzt 2286 unterwegs. Hier sehen wir im Föderationsrat einen, ja, Telleriten mit Halbglatze, weißen, lockigen, langen Haaren, Rauschebart und einem Fellmantel bekleidet. Und wir sehen da auch recht wenig von dem. Ich habe es auch nicht geschafft, da gute Screenshots hinzukriegen. Mhm. Genau, aber er ist da, ne? Also auch wieder die Diversität im Hintergrund, um zu zeigen, ja, der Föderationsrat setzt sich zusammen aus vielen verschiedenen Welten, ne? Aus Vertretern verschiedener Welten. Dafür ist er jetzt hier da. Und dafür wurde von Richard Snell das Aussehen tatsächlich auch etwas modernisiert.
Ich fand es bemerkenswert, dass für solche Star Trek Filme, wenn die dann im Hintergrund stehen, nur mal eben so eine Maske entworfen wird und dann quasi wieder verworfen wird. Mhm. Denn die stehen wirklich nur für ein paar Minuten im Hintergrund.
Ja, und man sieht sie teilweise ja wirklich nur Sekunden, ne, drehen sich mal kurz. Man muss, wenn man einen Screenshot machen will, wirklich peilen, dass man überhaupt ein Standbild davon bekommt. Es ist immens, was für Aufwand da reingesteckt wird. Es wurden für die Filme ja wirklich für den Hintergrund, für diese ganzen Ansammlungen auch neue Spezies immer wieder entwickelt. Aber ich finde es eben auch schön und auch sehr glaubhaft, natürlich für den Kanon, für die Geschichte selbst, ne, dass alte Spezies, vor allem eben so wichtige, wie jetzt hier Gründungsmitglieder der Föderation, natürlich auch vertreten sind und ne, dass man sich die Mühe gemacht hat. Beim nächsten Film habe ich sogar eine Zahl. Es wurden bis zu 80 MaskenbildnerInnen beschäftigt, um, also pro Tag, ne, an manchen Tagen bis zu 80, um diese ganzen ja Masken überhaupt hinzukriegen, ne, dass man die alle dann da in der Gruppe zusammenbringen konnte und filmen konnte. Also schon erstaunlich, denn auch in Star Trek 6 sehen wir im Jahr 2293 bei der Ketomer-Konferenz auch wieder zwei Telleriten. Wieder ein weißhaariger und dann eben auch noch einer mit dunklen Haaren und hier auch nochmal eine deutliche Evolution, Weiterentwicklung, ein bisschen mehr Spitze, Schlappohren, natürlich wieder Rauschebart und ne, also rund um die Maske, einfach um den Ansatz der Maske, Haare ohne Ende. Aber auch eine sehr schöne Ausarbeitung, finde ich hier. Das hat dann Ed French dazu beigetragen.
Das ist übrigens das Kostüm, wo ich meinte, das wäre so Wandteppich ähnlich.
Ah ja.
Wobei ich jetzt auch, also wenn ich so die Geschichte, also was du gerade erzählt hast, im Hinterkopf habe, könnte ich mir vorstellen, dass ein Teil davon Fell sein soll.
Ja.
Also ist zumindest nicht auszuschließen, das Dunkle oder vielleicht
genau, das Dunkle, um den Hals rum, ja. Genau.
Schon möglich, ne? Aber wir sehen ja auch noch andere Darstellungen, da sehen wir halt, dass der Bart schon sehr, sehr lang sein kann, fast schon so elfenartige Ohren und dann kann das halt schon so wirken, als wenn die Behaarung ja tatsächlich vom Körper und eben nicht vom Kopf kommt. Weil ich glaube, das ist tatsächlich der Bart oder so.
Ja, es ist nicht so gut zu sehen, aber ja, es ist auf jeden Fall glaubhaft dargestellt. Ne? Ja, dann hatte ja TNG mittlerweile begonnen Und wie wir das früher auch schon erwähnt haben, also nicht zuletzt in der Andorianer-Folge, um uns nochmal zu verwirren, von wem wir sprechen, dass da ja eigentlich angesagt war, dass man auf TUS-Aliens verzichten soll. Ne? Man soll was Neues schaffen, man soll nicht irgendwie so sehr zurückhängen und Sachen reinmischen, die dann irgendwie vielleicht ungut sind. Vielleicht, dass sich AutorInnen und vor allem Gene Roddenberry dann damit unwohl fühlen, wie Spezies weiter thematisiert werden. Es wurde ja auch ganz klar abgelehnt, dass es auf der Brücke einen Vulkanier gäbe, ne? Dass das so prominent irgendwie dargestellt würde. Und deswegen hat man auf das alles verzichtet. Nichtsdestotrotz, es sind in den Folgejahren Telleriten auch immer mal in Erwähnung, ne? Also in TNG, in Voyager, in Deep Space Nine, nicht zuletzt, weil Garak zum Beispiel telleritische neueste Mode da hat oder sich davon inspirieren lässt. Oder irgendwelche Frachtschiffe und Quark, ne? Man kann sich's vorstellen.
Ich fände es aber auch total komisch, wenn plötzlich von den Telleriten Andorianern, Vulkanern gar keine Rede mehr wäre.
Genau, deswegen, also es wird schon thematisiert, ne, sind natürlich Teil irgendwie der Welt, aber eben nicht bei den Protagonisten dabei oder halt auch nicht irgendwie mal so dieses Bunte im Hintergrund. Ne? Und Michael Westmore, der ja zu der Zeit verantwortlich war für Make-up und Maske, er hat es auch sehr bedauert, weil der hatte Ideen, ne? Der hat sich gemeldet und hat gesagt, Leute, ich habe eine Idee, ne? Also wir hatten das bei den Andorianern ja schon gesagt, man hatte gerade zum Beispiel bei TNG auch die Sorge, wie sieht denn das aus? Mhm. Also ist es nicht, sind wir nicht in der, also wir sind vielleicht nicht in der Lage, jede Woche eine glaubhafte Maske hinzukriegen und die Fühler, ach, wie sieht denn das aus, bevor das schlecht aussieht und auf dem Fernseher einfach billig wirkt, lassen wir das lieber. Und vielleicht ist das eben bei den Telleriten ganz genauso gewesen, also gerade die Problematik um die Augen rum, ne? Wie geht man damit um? Dann hat man TUS diese Löcher, ne? Dann später in den Filmen haben wir sie ja nicht so richtig gesehen, auch nur so in der Masse. Und was für eine Arbeit, dieses Make-up dann dahin zu kriegen. Mhm. Wir sind ja schon mit Worf genug beschäftigt, so, ne? Und womöglich war das dann eben auch ausschlaggebend. Und Michael Westmore hat aber, ne, dafür gearbeitet und hat gesagt, ich habe Ideen, ich weiß, wie man das gut machen könnte, dass wir einerseits die Augen etwas zurückgesetzt haben, ne, um nicht zu sagen, nur weil wir das jetzt also handwerklich anders hinkriegen, ist jetzt alles anders, ne, sondern schon auch ein Stück weit dem Rechnung zu tragen, dass früher die Augen eben so weit zurücklagen, aber es trotzdem gut aussehend lassen. Ne. Das durfte er dann unter Beweis stellen in Enterprise. In der zweiten Staffel, die Folge Todesstation, hatten wir schon mal Funkkontakt mit Telleriten. Da hat Paul schon mal gesagt, ach ja, genau, das sind Telleriten. Mit denen kann man eigentlich ganz gut, ne? Also, also das ist so die vulkanische Perspektive gewesen. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, die Enterprise ist beschädigt. Sie brauchen Hilfe. Und erstmals sind sie jetzt an dieser Situation, dass sie sagen, okay, wir kommen einfach alleine gar nicht mehr klar. Schicken einen Funkspruch raus und sagen, egal wer es hört, wir brauchen echt Hilfe, ne? Wir sind dankbar für alles. Und das ist so ein Moment, da merkt man auch, die Brückencrew ist so ein bisschen geschlagen, ne? Also sind so dem ergeben, ne? Mhm. Gucken, was kommt. Und dann kommt eben ein Funkspruch rein und es sind Telleriten und dann heißt es, ja, wir haben überhaupt gar keine Zeit, ne? Aber hier sind Koordinaten von so einer Reparaturstation. Und Archer, was? Reparaturstation? Und DePaul sagt halt, naja, wir können denen schon vertrauen, wenn die uns das geben. Das sind Telleriten, mit denen kann man arbeiten quasi, ne? Mhm. Das ist schon in Ordnung, ne? Und dann beginnt eben die Handlung dieser Folge. Und dann, gegen Ende der zweiten Staffel, bei der Folge Kopfgeld, da sehen wir dann das erste Mal tatsächlich einen Telleriten auf dem Bildschirm und ja, dürfen ihn erleben in voller Gänze, denn er ist Kopfgeldjäger und holt sich unseren Captain Archer von der Enterprise mit Gewalt. Und ja, ich finde es interessant, wie da die Darstellung ist, denn ich finde den gar nicht so, weil man sagt ihnen ja nach, sie wären so unfreundlich und der gute Ton wäre quasi, pampig zu sein. Ja. Und das ist jetzt hier gar nicht so doll der Fall bei diesem Exemplar, also bei Skalar. So heißt er, aber natürlich sind wir eh schon in einer unschönen Situation. Er hat den Captain unserer Meinung nach entführt, seiner Meinung nach festgenommen, um das Kopfgeld bei den Klingonen einzuholen. Und wir wissen natürlich, es wird Archer nicht gut gehen bei den Klingonen, denn er ist ja von Rurapente geflohen, vom Gefängnisplaneten. Und die Klingonen haben mit ihm ein Hühnchen zu rupfen und wahrscheinlich wird er exekutiert, wenn er ausgeliefert wird.
Ja.
Also keine schöne Situation. Und dann gibt es eben den Dialog zwischen Archer und Skalar. Wir erfahren seine Motive, warum er das Geld braucht und so weiter. Er wird tatsächlich greifbar und interessant, finde ich an der Stelle, dass im Drehbuch erstmal gar nicht definiert war, was für ein Typ das sein soll, halt einfach ein Kopfgeldjäger, ne? Und dann kam eben wieder der Einwurf, ne? Wir wissen ja, weil Michael Westmore hat gesagt, ey, ich kann bestimmt eine gute Maske machen für die Telleriten, lass es uns probieren. Und dann ist es so gekommen. Und ich finde wirklich die Maske extrem überzeugend. Ich finde das so schön. Wie
Ja.
findest du das? Ja.
Also Enterprise hat generell wahnsinnig viel in diese Masken gelegt. Wir sprachen ja auch bei den Andorianern schon davon, dass das mit diesen Antennen so großartig
Oh,
war. Ja.
unfassbar gut, ja.
Und ich finde, die Masken, also wenn ich jetzt mal die Filme außen vor lasse, ne, ist das wirklich mit Abstand die beste Darstellung. Also in den Serien ist das die beste Darstellung von Telleriten überhaupt. Die haben dann plötzlich so Augen, also hängende Augenlider,
Ja,
die
das sind quasi
irgendwie,
wie so Hautfalten
ja,
übereinander ums Auge herum, um
genau.
quasi diese tiefliegende Situation aufzugreifen und gleichzeitig irgendwie glaubhaft zu machen, wie kann es denn also auch, ja, wie sagt man denn da, plastisch dazu kommen, ne?
Ja.
Diese verschiedenen Hautfalten, die sich dann auch weiterziehen, so ein bisschen die Schläfen hoch, ne? Die das ganze Gesicht strukturieren und auch die Haut selbst eine gewisse Struktur hat, sehr glaubhaft einfach, ne?
Genau, es ist
Finde ich
glaubhaft
so gut.
zum einen und ich sehe hier zum ersten Mal nicht mehr die Abstammung von irgendwelchen, also ich, die Abstammung im Drehbuch beziehungsweise von den Autoren und so weiter, von Hobbits
Ah
und
ja,
Halblingen und so. Das ich finde, an dieser Stelle ist es zum ersten Mal eben nicht mehr so. Jetzt sind
Ja.
die Telleriten wirklich eine eigene Entität, die auch kulturell irgendwas, naja, zu bieten haben, in Anführungsstrichen, sondern die kulturell sich ein wenig abgrenzen, was, wie wieder kommen wir gleich noch zu, nicht konsistent ist, aber äußerlich sind die absolut glaubwürdig für mich an dieser Stelle. Also auch in einigen Star Trek-Filmen, aber da waren sie halt noch zu Hobbit, Ork ähnlich, wie ich finde.
Ja, im Film weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber so dieses Grundmotiv bei TOS, finde ich, kann man schon erkennen, ne? Beim Andorianer hat man den langen Dünnen gewählt, ne, in Blau, und dann
Genau.
brauchen wir einen etwas mehr in Rosa, der ist ein kleiner Dicker, und dann mit den ganzen Haaren, das hat natürlich tatsächlich so eine gewisse Zwergenanleihe, ne? So märchenhafte Darstellung oder hobbitmäßige Darstellung, ja, Also wird so ein bisschen so, beinahe so ein bisschen auch, ich sag mal, in die Klischeeschublade gegriffen,
Genau,
ne? Was können wir
ja.
dann machen, ne? Groß, klein, dick, dünn, ne? Behaart, unbehaart und so weiter, ja.
Aber humanoid und sie sprechen wie wir und sind da dabei. Und jetzt kommen wir vielleicht mal so ganz kurz, weil das gerade diese Schnittstelle ist, wo wir das so richtig kennenlernen. War das bei TOS auch schon so, dass die hier provokativ sprachen und
Ja, doch.
ja.
Also ja, schon sehr herausfordernd. Das hatten wir auf jeden Fall. Sarek wirft das quasi auch so in den Raum von wegen, dass er das ja auch schon kennt, ne? Dass die einen da so anpampen oder so. Also ich weiß jetzt seinen Wortlaut nicht mehr, aber das wäre so typisch telleritisch, ne? So auf einen loszugehen und so weiter. Und also weil er sich ja dann tatsächlich da so ein bisschen auch in den Handgemenge mit rein lässt und Kirk muss dazwischen gehen, was natürlich die Situation nicht gut macht. Später, als der dann tatsächlich getötet wird, sieht es ja dann nicht so gut aus. Der erste Verdächtige ist ja dann tatsächlich Sarek, ne? Und also da kommt das schon so rüber. Und wir hatten dann von Anfang an in Enterprise auch schon den Hinweis darauf. Also zumindest jetzt hier, als wir sie dann das erste Mal sehen in der Folge Kopfgeld, dass dann so eine Walk-and-Talk-Szene genutzt wurde. Archer und ich meine, es ist Trip, sie gehen zur Luftschleuse, denn dieser telleritische Captain hat angedockt und will mit Archer sprechen. Und dann sagt er, ja, ich habe ja mit T'Pol gesprochen und die sagt, ja, die sind so herausfordernd oder so ein bisschen. Ne, also es wird da auf jeden Fall dann auch noch mal, da werden wir dahin auch noch mal hingeführt, dass wir das vor Augen haben, wie die so drauf sind. Wobei es in dieser Folge, finde ich, gar nicht so sehr zum Tragen kommt. Aber die sind natürlich auch in einer interpersonellen Situation, die das gar nicht so herausfordert. Wenn ein Botschafter an Bord kommt, wir das in TOS hatten oder dann in späteren Folgen in Enterprise, glaube ich, sind die auch einfach sozial noch mal in einer anderen Situation und agieren anders mit einem. ne, würde ich sagen. Also, ja. Also jetzt hier der Skalar, der braucht unbedingt das Geld von den Klingonen, denn er will unbedingt sein altes Frachtschiff zurückkaufen, das er weggenommen hatte, weil er im klingonischen Raum geflogen war ehemals. Seitdem ist seine Karriere quasi sein Leben dahin, so wie er das gerne geführt hat. Sein Bruder war sein erster Offizier und sein Chefingenieur. Und das war ein Leben, wie er das gerne wollte. Und dann ist das alles damit kaputt gegangen, dass sein Schiff weggekommen ist. Und er braucht das Geld, um das Schiff wieder zu holen, um dieses Leben wieder zu erlangen. Es kommt dann im Laufe der Zeit raus, das wird so nicht mehr werden. Das Schiff gibt es so nicht mehr. Sein Bruder ist auch nicht mehr dafür zu haben. Ne? Das ist einfach eine vergangene Zeit, die er nachhält, der er nachhängt. Und das kann er nicht wiederholen. Ne? Und dieses Geld hilft ihm dann unterm Strich auch nicht. Und deswegen, ne, hilft er unterm Strich dann auch Archer ein Stück weit. Und wir wissen, ne, der wird nicht exekutiert in der zweiten Staffel von den Klingonen. Also es kommt dann alles,
toll, irgendwie, geht alles gut aus.
Ach, Mist. Und ja, also von daher sind die hier auch nochmal in einem anderen Kontakt, aber der ist schon auch ruppig, ne? Der ist jetzt nicht so der Einfühlsamste. Mhm. Wobei aber später in so einem diplomatischen Setting, da kommt es dann nochmal so richtig zum Tragen, ne? Da kommen ja wirklich, da gibt's so einen Spezies-Clash. Und dann auch noch mit dem Involvieren von Andorianern, und wir können jetzt schon sagen, die sind sich auch nicht so gut, ne? Also die Tellariten und die Andorianer haben auch genau. Jahrhundert irgendwie, auf das sie zurückblicken. Ja. Genau, Handelskonflikte führen die da aus, und ich würde auch meinen, dass das auch ja mithin aufgrund der kulturellen Unterschiede ist.
Ja, und im Grunde legen die diesen Streit ja auch nur bei, weil wieder Druck von außen kommt, ne?
Ja, es kommt Druck von außen und die Menschen vermitteln. Ne? Das wird das hier im Laufe von Enterprise dann passieren. Vielleicht gucken wir aber nochmal ganz kurz, wie hier dann eben Michael Westmore die Tellariten dargestellt hat. Also wir haben schon gesagt, also dass die Maske überzeugt, ne? Die ist auch wirklich ganz toll, also wie immer eigentlich. Bei Westmore wahnsinnig gut hergestellt. Die geht mit der Mimik mit. Es ist einfach wunderschön anzusehen. Und es ist auch ein...
Naja, ja, wunderschön ist relativ. Aber ja, die Maske ist gut. Das kann man schon
die
sagen.
Die Maske,
ne,
ist gut. Ich finde, das ist wunderschön anzusehen, wenn eine gute Maske funktioniert. Ja. Und man muss auch dazu sagen, sie ist gefällig. Ne? Also ich will mal sagen, sie entspricht schon ein Stück weit ästhetischen Gesichtspunkten, dass wir da auch mitgehen können, dass wir nicht hingucken und denken so, ne? Also das ist nicht der Fall hier. Da Westmore versucht halt auch,
sprich,
ich sag mal,
für
gefällige.
Dich, Tanja. Sprich. Also ich könnte denen tatsächlich was über ihr Aussehen sagen und die würden es als
Kompliment ansehen.
Als Kompliment wahrnehmen. Genau das ist es ja auch, was ich auch nochmal ansprechen will. Ne? Mhm. Diese Darstellung von Tellariten sind tendenziell vielleicht sogar beleidigend und sehen das als den guten Ton an. Deswegen inkonsistent, weil die meiste Zeit sehen wir das eben nicht. Und ich habe das Gefühl, dieses wir beleidigen uns gegenseitig ist so ein Diplomatensprech. Also dass so eine an gewissen Punkten spricht man so und so, wie in der Kirche halt ganz so und so gesprochen wird, ne? Und wenn dieser Punkt überwunden ist, wenn klar ist, ich habe ihm ins Gesicht gespuckt, er hat mir ins Gesicht gespuckt, jetzt sind wir beste Freunde.
Jetzt sind wir auf Augenhöhe.
Genau, ab diesem Punkt können wir in ganz normalen Worten miteinander reden. Ne? Wir haben das und das Problem, und da heißt es nicht plötzlich, dass, also weil sich das ja sonst so umkehren würde, ne? Ich hasse dich, oh ja, danke, ich dich auch. es funktioniert einfach sonst für mich nicht. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass wenn diese Schwelle überwunden worden ist, dass wir ganz normal miteinander sprechen können. Ansonsten hätte ich die ganze Folge Probleme, sobald die den Raum betreten.
Ja, ich bin nicht sicher. Also wir sehen sie halt häufig einfach als Statisten, muss man schon sagen. Ja. Ne? Das heißt, wir erleben sie sehr selten tatsächlich in Aktion und mit Sprechrolle. Wenn, dann ist es häufig das diplomatische Setting. Ich habe ja gesagt, beim Kopfgeld, also in der Folge Kopfgeld, Skalar ist schon schroff, ne? Mhm. Aber er ist jetzt nicht darauf bedacht, Archer permanent zu beleidigen, ne? Und das, ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen Zuschreibung, also zwischen dem, wie Externe außerhalb der Kultur, jetzt konkret wir Menschen, das wahrnehmen und auch weitergeben an andere. Mhm. Ne? Jetzt T'Pol zum Beispiel hatte ja ursprünglich gesagt, das sind Tellariten, mit denen kann man, ne?
Okay.
Jetzt.
Aber Sarek nicht.
Ja, gut, Sarek, also er war immer in dieser Verhandlungssituation, ne, im Föderationsrat. Und dass da Meinungen aufeinander clashen, ist vielleicht auch nochmal anders zu beleuchten. Und die Art und Weise, dass sie schroffer sind, das hat er ja betont, ne? T'Pol sagt es gegenüber Archer auch. In dem Moment, kurz bevor er da aufs Kalar trifft, wiederholt Archer das. Ne, also als Fakt. Und ich denke, das ist aber schon was, womit zum Beispiel Vulkanier schon noch umgehen können. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Vulkanier kann man schon auch aus menschlicher Perspektive als blasiert, hochnäsig und sehr direkt wahrnehmen.
Ach so,
kann, was, muss nicht.
Also du sprichst gerade in telleritischen Zungen. Ja, kann, und, ja, in der Tat.
Ja, ich, und ich weiß, das ist immer eine Frage, ja, wer da drauf guckt, ne? Und wer kann dann da kulturell besser miteinander andocken? Jetzt versucht Mensch, ne? Wir als Menschen versuchen ja eher etwas diplomatischer zu sein. Jetzt auch nicht alle, ist klar, ne? Und jetzt, dann haben wir dann später in Enterprise die Situation, das fand ich sehr, sehr gelungen, den Auftakt eben auch in diese Folge, den Cold Open, die Folge Babel. Also wir sehen nochmal Telleriten zum Beispiel auf dem Sklavenmarkt in der vierten Staffel Borderland und so, ne? Also sie sind schon irgendwie wie immer auch in Star Trek irgendwie dabei, ne? Sind irgendwo, sind sie. Mal sieht man sie, man hört mal nur von ihnen. Aber jetzt hier eben in der Folge Babel, ne? Da klingeln gleich die Glocken, da denkt man sofort an die TOS-Folge Reise nach Babel. In der 12. Folge der 4. Staffel, dann im Jahr 2154, da treffen wir auf sie und Hoshi brieft Archer, wie er mit ihnen umzugehen hat. Da gibt's dann gleich am Anfang so ein Disput, so ein Streitgespräch. Man denkt sich, oh, was ist da los? Und ich find's einfach gut, wenn man die Folge nicht gesehen hat. Spoiler. Dann, wie das aufgelöst wird. Sorry.
Ja, okay.
Ja, ich meine, das sind alte Folgen, was wollen wir machen, ne?
Ja, eben. Und, ich meine, nicht drüber sprechen ist ja auch keine Lösung.
Ist auch keine Lösung, genau. Und jetzt treffen die aufeinander und also Archer ist direkt von Anfang an auch sehr ernst und pumpig. Ja, das kommt auch bei dem Botschafter, den ihr hier trifft, Kral, auch sehr gut an. Aber ich würde auch meinen, dass eine weniger pumpige Art, wenn auch direkt, ne, zum Beispiel, auch gut ankommen könnte. Also es heißt nicht, dass man die Leute immer zu anpumpen muss. Das ist jetzt die Interpretation von Archer, wie er damit umzugehen hat. Ich finde es interessant, dann bei dem Empfang, da gibt's dann wieder so ein typisches Buffet-Setting, ne, und alle sind da so miteinander im Gespräch vertieft und Trip kommt dann da raus und tritt auf Archer zu und auf T'Pol und sagt, voll entspannend, also voll gut, einfach mal zu sagen, was man denkt. Und ich denke, aha, das verrät viel, wie du denkst. Also, ne, dass man einfach sagen kann, was ist, ne, wenn man denkt, hä, du guckst aber komisch, dann sagt man, hä, du guckst aber heute komisch. So. Und wir würden das ja vielleicht eher nicht machen. Wir würden dann vielleicht mal kurz auf die Bremse treten und sagen und uns fragen, was könnte denn dazu geführt haben, dass derjenige heute so guckt und was habe ich denn für Ideen? Und dann würde ich die vielleicht mal fragen, wie geht's dir heute? Oder na, war es wieder schlimm heute Morgen oder so? Weil, keine Ahnung, was auch immer. Oder man würde es gar nicht ansprechen. Das liegt ja auch sehr am Individuellen. Ne? Ja. Aber selten würde man sagen, hey, du siehst aber heute ein Gesicht, was ist denn los? Womöglich. Es kommt drauf an, wie man zueinander steht.
Ja,
ne?
Eben. Und ich finde, wenn ich es aus diesem Blickwinkel betrachte, dass man eigentlich nur einfach ehrlicher miteinander spricht und eben nicht diese höflichen Gegebenheiten oder diese Vorgaben, unsere gesellschaftlichen Vorgaben an Gespräche, dass man eben nicht sagt, oh, hast du die Falten gesehen? Meine Güte, sie haben offensichtlich schlecht geschlafen.
Ja.
Weißt du, wenn man das weglassen würde, also oder diese übertriebene Höflichkeit, was heißt übertrieben, diese Höflichkeit, wenn man die einfach für einen Moment weglassen würde, und das deren Art von Begrüßung ist, okay, dann finde ich es einigermaßen plausibel. Dann ist es weniger inkonsistent für mich gezeichnet. Dann ist das wie so eine Begrüßung unter Freunden, wobei das da eben anders ist, dass es eben nicht Freunde sind. So wie, hey, wie geht's dir? Wie geht's deiner Frau, meinen Kindern? Was man so unter Freunden vielleicht so in Anführungsstrichen scherzhaft sagt. Ne? Das ist
genau,
ja auch unhöflich.
Aha. Ja.
Ne? Und dennoch ist es freundschaftlich gemeint. Vielleicht ist das auf dieser Ebene.
Ja, das könnte sein. Genau. Also, beziehungsweise, ne, also, ich muss nochmal dazu sagen, ne, wir werten natürlich jetzt auf so einem gewissen Kulturkreis, aus unserem Kulturkreis und das, was wir empfinden, wie wir leben, unser beider Empfinden, was höflich ist. Ne? Ich weiß allerdings, dass auch hier in unserem Kulturkreis auch Leute anders agieren. Ne? Also wie du sagst, es kommt drauf an, wie man zueinander steht, aber auch womöglich, wie ich selber damit umgehen will. Also ich kenne auch durchaus Leute, die sagen so Sachen zur Begrüßung, ja. Oder die würden einem sowas, also auch aus anderen Kulturkreisen kenne ich das, ne, dass man zum Beispiel dann irgendwie, man trifft sich und sagt so, hey, hallo, wie geht's? Guckt sich an, denkt so, also, nee.
Bitte antworte nicht.
Denkt es eben nicht, so. Sondern sagt dann direkt, hey, du bist aber auch alt geworden.
Ja.
Ne, sowas, ja. Und das, so eine Art von Ehrlichkeit und, ich sag mal, unverblümtes Raushauen, das, denke ich, ist vielleicht typisch telleritisch. Und die Art und Weise, wie jetzt Archer das, was er gelernt hat, was er ja auch wiederum von Hoshi gelernt hat, anwendet, eine Art der Ausformung ist und auch, wie er damit eben umgehen kann. Aber dass es nicht per se richtig ist und genau das ist. Aber, ne, also der Tellerit Kral, der ihm gegenübersteht, der hält auch kurz inne, ne? Also Archer sagt sowas direkt wie, na, sie hatte ich aber auch hübscher in Erinnerung oder so. Und, ne, irgendwie so, also sie sind, treffen sich gleich schon so auf so einer Ebene und Kral hält kurz inne und ist damit aber einverstanden und geht dann eben einen Schritt quasi auf ihn zu und es ist dann die Ebene, auf der sie dann agieren. Ne? Kral ist dann unzufrieden mit dem Bankett, ne, weil es ist lauter telleritisches Essen, das da serviert wird und er hoffte doch, dass er jetzt, wo er bei den Menschen ist, auch mal was von den Menschen essen kann. Und Archer antwortet, na gut, ich weiß den Koch an, er wird ihnen was zusammenrühren. Ne, so. Also man kann es halt so und so sagen oder ne, ja. Die Art und Weise ist womöglich gefühlt nicht so konsistent dargestellt immer. Ich denke, es ist auch schwierig, aber ich finde, es ist auch schwierig, reinzufühlen, wie es telleritisch denn wirklich originär gedacht ist, weil wir ganz selten mal Telleriten untereinander agieren sehen. Ich denke, das wäre das, was uns da wirklich helfen würde. Ne?
Ja, stimmt.
Wie ist es in dem Kulturkreis intern?
Genau, so wie wir auch Andorianer und Vulkanier untereinander interagieren sehen, das sehen wir bei Telleriten, ich wüsste jetzt gerade gar
selten.
Nicht. Ne?
Ja, also, das sind Botschafter.
Also
ja,
nur, wenn die mal in ihrer Kabine sind, in diesen Folgen, wo dann auch dieser Anschlag stattfindet und so weiter. Da sieht man sie kurz miteinander sprechen. Und mir ist es jetzt nicht aufgefallen, dass die dort eine ähnlich ruppige Art an den Tag legten. Deswegen, es ist halt, ich gehe davon aus, dass das so eine diplomatische Sache ist.
Ja, kann, aber es kann halt auch sein, dass es eben nicht per se bei allem, was man sagt, gleichzeitig ein, ich will mal sagen, Vorwurf, Beleidigung, irgendwas Pumpiges sein muss. Ich meine, man redet ja auch einfach ganz normal Dinge, ne? Also die beiden reden darüber, wie sich der Aufenthalt gestaltet oder ne? So, damit sind sie teilweise auch nicht so zufrieden. Das ist das, was auch T'Pol so hervorgehoben hat. Die sind quasi eher nicht mit Dingen zufrieden. Ne? Und wenn man will, dass sie sich mal was zufrieden geben, dann muss man gleich mal Kontra geben und eine Grenze aufweisen. Und vielleicht sitzen wir die ganze Zeit eben in diesem Spannungsfeld, hier in dieser Besuchssituation. Wir kriegen ja gar keinen richtigen Alltag hin.
Richtig, ja.
Ja.
Okay, aber das zeichnet mir die Telleriten so ein bisschen sympathischer, wo sie mir wieder ein bisschen unsympathischer werden, auch in Babel, ist das Hunde als Delikatesse gelten.
Ah ja,
Ja, ich bin Hundemensch und damit bin ich kein Telleritenmensch. allerdings bin ich auch auf andere Art und Weise Telleritenmensch. Das wollte ich mal ganz kurz hier einfügen.
Ja.
Ich betrachte diese Aufnahme und dieses Gespräch mit dir als kleine Recherche für unser oder für die Rollenspielrunde, in der ich spiele. Dort spiele ich nämlich unter anderem einen Telleriten. Passt äußerlich auch gut zu mir. Und deswegen, also nein, ich bin viel zu groß.
Ja, wir gucken mal gleich, ob das nicht doch vielleicht passen könnte. Ne?
Ja, ja, also denn, ja, ich was weiß ich denn schon über Telleriten? Vorher weiß ich, wie sie aussehen, aber ich weiß, dass sie halt ruppig miteinander sind. Aber was weiß man denn schon so? Ne? Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, ist es vielleicht dann ein bisschen klarer. Also für mich Recherche-Podcast für ein Rollenspiel.
Sehr, sehr gerne. Also für mich ist es ja auch immer Recherche und sich das nochmal so bewusst machen und aufarbeiten und ich fand es immer total wertvoll bisher, egal welche Folge, von daher, ja. Was wir hier in dieser Folge dann auch sehen, ist, dass hier dann nicht mehr davon geredet wird, dass die von einem kalten Planeten kommen würden und womöglich irgendwelche Kühlsysteme in ihren Anzügen hätten. Nein, ganz im Gegenteil, sie kommen auf die Enterprise und sagen, oh, hier ist aber kühl, können wir dich ein bisschen hochdrehen? und dann wird hochgedreht und dann wird nochmal hochgedreht und alle haben schon Schweiß im Gesicht und die Telleriten fühlen sich richtig schön wohl. Ja. Und sie bekommen dann auch noch ein Schlammbad installiert, weil es dann ganz schön ist, wenn man morgens dann auch nochmal ins Schlammbad hüpfen kann. Weil ich mich dann frage, wie sich das mit dem ganzen Fell gestaltet. Aber das ist ein anderes Thema. Das Ganze zusammen mit der Delikatesse Hund hat mich sehr an Alf erinnert.
Mhm. In der Tat, ich wollte Alf schon in dieser Folge jetzt, ne, schon einmal zur Sprache bringen, als du nämlich sagtest, durch die Maske müssen sie den Kopf so in den Nacken legen. Im Vorspann von Alf sieht man diese Puppe einmal so den Kopf ganz merkwürdig in den Nacken legen.
Stimmt,
Und daran erinnerte mich das, ne? Da wollte ich das nämlich auch schon mal sagen. Und jetzt, gut, Alf ist keine Hunde, ne?
Nee, Katzen.
Ja, aber es gibt gewisse Parallelen.
Ja, es wird auf jeden Fall in beiden Darstellungen auf gewisse Tropen einfach so zurückgegriffen, ne? Und das zeigt sich dann hier in so einer gewissen Ähnlichkeit, ja. Ja, und jetzt hier in dieser Folge haben wir ganz konkret eben diese Handelsstreitigkeiten zwischen den Andorianern und den Telleriten und die Menschheit soll vermitteln. Es ist ein Termin angesetzt auf Babel, ähnlich wie wir das schon gesehen haben in TOS. Das ist ein neutraler Planetoid, wo man sich eben trifft, um zu verhandeln. Und die Menschheit ist hier eben auch einberufen, um mit als Vermittler zu dienen. Und vor allem, und das wird hier auch von Trip thematisiert, um Taxi zu spielen, wie wir das so oft in Star Trek sehen. Denn es muss andorianischer Raum durchflogen werden. Und natürlich darf hier kein telleritisches Schiff, mit denen ja gerade dieser Konflikt entsteht oder besteht, ne, dann selber durch den Raum fliegen. Deswegen werden die Botschaft da mit der Enterprise gebracht. Und es kommt, wie es kommen muss. Es gibt hier genau wie in der TOS-Folge auch noch eine andere fremde Partei, die versucht, den Konflikt anzuheizen und den Sektor zu destabilisieren, indem da noch weitere Dinge passieren. Ich weiß nicht, die Folge hat an sich jetzt hier gar keinen Belang, aber Es wird hier eben der Konflikt geschürt und deswegen ist es quasi kurz vor Krieg. Ja, und es kommt dann auch zum dollen Konflikt auf der Enterprise, denn Schrans Schiff ist zerstört worden, sehr viele von seiner Besatzung sind getötet worden und die Enterprise sammelt jetzt hier die Überlebenden auf und beide Spezies, muss man sagen, tun ihr Nötiges dazu bei, um das Ganze am Laufen zu halten. Da zeigt Archer auch ganz konkret drauf. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die äußeren Umstände führen dann dazu. Und eben die Menschen als vermittelnde Partei, also alle tun dann hier ihr Nötiges, dass es eben nicht eskaliert und dass man dann rausfindet, was denn eigentlich Sache ist. Und so ist dann dieses Quartett ja quasi dann auch schon zustande gekommen, ne? Also Andorianer, Menschen, die haben ja von Anfang an schon so ein Ding miteinander, ne? Also Archer und Schran, die sich eben auch als Freunde verstehen oder Schran, der Archer ganz klar als seinen Freund benennt. Dann jetzt hier
nicht
die Telleriten mit
immer,
im Bord.
Nicht immer ganz problemlos, ne? Also,
nee, natürlich nicht.
Ich
natürlich
finde,
nicht.
Auch da rieb es ganz lange aneinander und genau das passiert jetzt halt auch hier wieder, was ich eine schöne Parallele finde, ne? Dass man sich so langsam annähert.
Ja. Und auch die Andorianer vorher ja im Konflikt mit den Vulkaniern und jetzt hier die Vulkanier wieder diejenigen, die sich hier auch rausziehen, weil sie ja eben mit den Andorianern so eine Geschichte haben, ne? Aber diese vier Spezies, die jetzt hier am Ende der vierten Staffel dann auch da zusammenkommen, die wir dann ganz am Ende sehen mit dem Ausblick in die Zukunft als Gründungsmitglieder, also ja, als diese vier Gründungsparteien der Föderation, ne?
Genau.
Sehr schön. Also ich finde das einfach wunderbar, wie Enterprise das hier so gestrickt hat und den Kanon bereichert und ausmalt.
Ja, ich muss es auch noch mal wieder betonen. Enterprise ist total underrated. Also das, was ich damals immer hörte, war, ach, brauchst du den nicht anschauen. Das ist einfach nicht wahr. Das ist
definitiv nicht wahr. Es gibt auf jeden Fall auch Sachen, wo man denkt, das hätten sie besser machen können. Also gerade jetzt hier auch, zum Beispiel da in dieser Folge Kopfgeld, die Behandlung. Da finde ich ein bisschen anstrengend. Weißt du gar nicht, wäre es auch gut so. Naja, du hättest deinen Spaß vielleicht. Da sehen wir quasi die ganze Folge eine halb bekleidete DePaul. Ich finde die Handlung an sich, also diese Behandlung, auch nicht schlecht. ich will nicht so verstanden werden, dass das nicht Thema sein darf und dass auch die weibliche vulkanische Sexualität kein Thema sein soll. Im Gegenteil, ja. Nur die Art und Weise, wie es dargestellt wird, ist halt in Enterprise häufig einfach sehr unglücklich und sehr eben, wie sagt man so schön, male-gaze-lastig. Ja, ne? Okay. Also es ist halt immer in your face.
Ja, ich finde, generell haben die Damen wenig zu sagen in Enterprise. Ja. Okay, zugegeben, das ist schwierig.
Das ist ein Schwachpunkt tatsächlich.
Aber Enterprise malt uns diese ganze Star Trek-Vorgeschichte, also von zumindest vor dem, was wir halt bisher kannten, wunderschön aus. Meistens plausibel und zeigt uns, wie auch bei den Klingonen, schöne Aspekte, die wir vorher nur erahnen können. Beispielsweise Kunst, Literatur, dass das ein Thema ist. Und das in nur ein paar Worten, an einigen Stellen, richtig gut gemacht. Also in den späten Folgen. Und außerdem endet Enterprise natürlich auch ganz toll. Das kann man so und so sehen. Entschuldige, wenn ich hier nochmal unterbreche. Ich finde, es endet natürlich schon mit einem zufriedenstellenden Ende, was die übergeordnete Star Trek Handlung angeht.
Ja,
was
das Enterprise auf jeden Fall, das unterschreibe ich, ja.
Was Enterprise angeht und die Crew, ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ich möchte nochmal betonen, ich habe Enterprise sehr genossen. Diese ewigen Kriegssituationen, die nerven mich immer ein bisschen, dieses sehr düstere. Kann man Freund sein oder eben nicht? Ich bin es halt nicht. Dieses ewig düstere und ewig im Krieg sein ist ganz, ganz schlimm für mich. Aber das, was uns an Star Trek gezeigt wird oder eben diese Vorgeschichte, ganz, ganz fabelhaft.
Die ganze Serie ist Star Trek? Okay. Ich meine, was uns davor gezeichnet
wird. Weil wir sehen von der Sternflotte nicht viel. Und dieses Star Trek nach hinten ausmalen, von dem, was wir vorher als fest gegeben wahrnehmen, das finde ich echt schön.
Und das ist so plausibel. Diese Leerstelle zu füllen.
Ganz genau.
Ich finde es auch sehr plausibel und schön gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt so ein paar Momente, wo man sich die Inszenierung oder die Drehbücher ein bisschen anders gewünscht hätte oder die Verteilung auch der Handlung auf die Charaktere. Aber ich liebe die Serie sehr, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich mag die dritte Staffel auch sehr. So viel zum Thema Kriegsdarstellung. Ich bin ja überhaupt niemand, der gerne Kriegsdarstellung und Kämpfe oder so sieht. Aber das sehe ich hier in dieser dritten Staffel auch nicht. Also ich empfinde das ganz anders. Ich finde, das ist eine tolle Handlung, die sich da weiterführt und zum Ende gebracht wird. Aber gut, wir wollen ja, das war wieder ein Exkurs zum Tag sozusagen. Und gucken wir doch mal ein bisschen weiter. Also wir haben jetzt hier in Enterprise die Tellariten dann eben auch auf dieser Ebene eingeführt bekommen, also so dieses Diplomatische, der eigene Konflikt. Ich finde auch ganz schön, die werden ja abgeholt bei sich zu Hause. Wir sehen also auch einmal Teller Prime aus dem Orbit, sieht sehr erdähnlich aus, auch eine schöne Information gekriegt zu haben. Und dann in der darauffolgenden Folge, Vereinigung, 13. Folge, 4. Staffel, da gibt es dann eben auch die ersten kooperativen Gespräche schon an Bord der Enterprise und später dann auch noch auf Babel. Also es hat seinen Anfang genommen und wird ja dann gut weitergehen. Natürlich im Spiegeluniversum sehen wir sie auch, Telleriten, ne? Also hier einmal in Enterprise, die dunkle Seite des Spiegels. Leider, immer wieder Opfer der TerranerInnen, ne? Also Reed, der gleich mal seine Agoniekammer an einem Telleriten testet und der Meinung ist, es ja egal, ob der was gemacht hat, bestimmt hat er irgendwas gemacht, trifft ja nie den Falschen bei Telleriten so. Ja, genau, aber sie sind natürlich auch hier mit im Universum.
Ja, also, ja, Spiegeluniversum, ich fremdel ja immer so ein bisschen, aber gut. Einige finden es ganz toll. Die Schauspieler können mal was ganz anderes machen. Und das ist halt auch schon mal eine schöne Sache. Also wenn ich es wirklich als reines Theaterstück sehe, ist es doch eine Komödie und ganz lustig. Also auch wenn es Agoniekammer, naja.
Ne? Ja, über Spiegeluniversum haben wir in einer anderen Folge gesprochen. Ja. Vielleicht kürzen wir das hier ab. Aber genau. Aber bei Discovery haben wir das ja auch. Ne? Auch die Aufenthalte dort im Spiegeluniversum, auch da sind die Telleriten natürlich vertreten. da kommen wir dann, denke ich, auch direkt dahin. Discovery hat uns von Anfang an auch Telleriten gezeigt. Mhm. Schon in der ersten Staffel geht's damit los. Natürlich, wenn wir die Föderation oder die Sternenflotte sehen, ne, wie jeher gehören sie dazu. Ne, sie sind ein Teil dessen. Und deswegen natürlich dann auch immer mit im Publikum oder mit im Rat, mit im Gremium, das entscheidet. Und ja, wie es halt auch so üblich ist, wieder keine handlungstragende Person, wieder halt so ein Mitglied in der Runde und aber dabei und auch interessant, dass dann natürlich auch das Aussehen wieder verändert wurde. Mhm. Jetzt ist die generelle Darstellung von Masken in Discovery von Anfang an sehr auf den menschlichen Kopf aufbauend. Also da kommt einfach sehr viel Masse obendrauf, habe ich immer das Gefühl, ne? Also der Kopf wird einiges größer und höher, denke ich mir immer. Also vor allem die die Wangen werden sehr herausgearbeitet. Auf der Stirn kommt einiges obendrauf. Und das haben wir bei allen Spezies, Andorianern und andere auch. Klingonia genauso. Und hier eben auch bei den Telleriten, eben in diesem, ich sag mal, Guss, in diesem Design, dem Stil, der jetzt hier in dieser neuen Ära reinkommt, wird es hier dann eben auch so aufgegriffen. Und hier haben wir dann erstmals eben auch die Stoßszene, will ich sie beinahe nennen, halt nicht mehr orale, denn das haben wir vergessen zu erwähnen. Wir hatten, ach, das wollte ich nochmal, ich wollte vorhin eigentlich noch mehr aufs Aussehen auch gehen, weil wir haben in Enterprise, ne, über die Maske, das Gesicht hatten wir sehr gesprochen, und hier haben wir eben dann im Unterkiefer so zwei ja spitze, sonst also den anderen Zähnen hervorguckende Hauer, ne?
Ja, war das immer schon, war das im Mund?
Im Mund, genau, die sind oral, also die sind, wenn der Mund geschlossen ist, dann auch nicht mehr sichtbar.
Okay, ja, okay.
Genau, und jetzt hier, das ist dann die und der Unterschied zu Discovery. Ich möchte aber auch noch den Blick auf die Hände werfen, denn bei Enterprise haben wir 5 Finger und oben auf dem Handrücken nochmal so eine Art 6. Kralle. Am Anfang dachte ich,
es sieht aus wie so ein Schmuckstein.
Ja, dachte ich auch. Es wäre wie so ein Schmuckstein, aber wenn man sich es genau anguckt, vor allem den Daumen, denn der Daumennagel, der ist quasi wie so ein Huf. So gespalten, ne, wie so ein, ja nicht Huf, wie sagt man bei der Ziege und beim Schaf?
Ich weiß es, du meinst, das ist glaube ich auch ein Huf, ne?
Ein Paarhuf. Nee, das ist eine Klaue, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also hier sieht das, sieht das der Daumen eben auch so gespalten aus. Es ist so wie so eine Doppelkralle, will ich fast sagen. Und so haben wir es auf dem Handrücken auch.
Ja, aber das hast du in einem Standbild, wo du auf Pause gedrückt hast, mal in einem Moment mal gesehen. Das sieht man sonst nie wieder.
Naja, die haben sich
wahnsinnig viel Mühe gegeben.
Die haben sich sehr viel Mühe mit der Ausstattung gegeben. Michael Westmore hat sich hier wirklich, finde ich, schon übertroffen.
Ja.
Und man sieht es halt in den Szenen, wo man die Hände sieht, die entsprechend gehalten werden. Es ist jetzt hier, das Standbild ist von dem ersten Moment, wo sie ihr Shuttle verlassen und die Enterprise betreten, Archer sie begrüßt, da sieht man es direkt auch schon. Ne? Mhm. Also nochmal eine Ausarbeitung, nochmal die Überlegung, wie ist das denn eigentlich mit den Händen? Und jetzt waren wir ja gerade schon bei Discovery und da haben wir einmal...
Kleiner Blick noch, wo wir gerade noch bei Enterprise waren.
Ja, ja.
Die Kleidung ist ja auch ein bisschen anders. Die sieht jetzt halt so festlich, fast ein bisschen militärisch aus. Und also von diesen Diplomaten zumindest, ne? Vielleicht ist das ja auch wirklich so eine Tracht, also mit Kordeln und Knöpfen und so. Ja,
wer weiß.
Und ich finde, das sieht jetzt halt sehr viel menschenähnlicher aus. Also ich finde, es sieht so aus der Husarenzeit. Da hätte ich mir so eine Kleidung tatsächlich vorstellen können. Ich finde, das ist für unser Auge doch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, einfacher zu ertragen, ist ein hartes Wort.
Ja, das ist genau wie bei der Maske.
Als diese Teppiche, die vorher tragen.
Teppiche. Ja. Ja, also du meinst in den Filmen dann diese Mäntelfälle, ne? Genau, ja. Das ist sehr, sehr prunkvoll, will ich sagen, ne? Und schön anzusehen, viele Details und sollen bestimmt auch einen gewissen Status in der Gesellschaft, also gerade auch dieses Botschafter-Dasein mittragen, mitzeigen und wie du sagst, ne, auch schön fürs Auge, genau wie die Maske, will ich sagen, gefällig für unser menschliches Auge. Und in Discovery hat man den Schritt zurückgegangen und hat gesagt, wieso gefällig, wenn es auch anders geht. Ich finde es auch mutig, ich finde das nicht mehr so ansprechend, aber warum soll es das auch sein? Ne? Also warum soll es auch für mich in Anführungszeichen angenehm anzugucken sein? Ne? Hier haben wir dann wieder mehr den Blick auf dieses womöglich, ich sag's mal so, animalische oder dieses mehr tierische.
Genau, ne? es stößt einen mehr ab. Also finde ich, ne? Es wirkt gefährlich.
Ja, genau.
Und der Kopf ist riesig.
Es gibt auch unterschiedliche, ich habe jetzt hier nur mal ein Bild aus dem Shorttrack Houdini rausgenommen, aber wir haben in Discovery auch noch andere Darstellungen, wirklich auch sehr große Leute, unterschiedliche Hautfarben, aber halt immer signifikant eben diese sehr markanten Kanten im Gesicht, ne? Also diese Aufarbeitung eben aufs Gesicht aus Latex und diese Hauer, ne? Diese Stoßzähne, die eben nicht mehr oral sind, die beim Mundschließen nicht mehr verschwinden, sondern tatsächlich eben ja neben dem Mund quasi aus dem Gesicht wachsen und sehr präsent sind, genau. Sehr groß.
Und da habe ich halt gedacht, weil das so anders ist als das, was wir bisher sahen, dass es vielleicht eine andere Art dieser Spezies ist. Ne? Also dass es vielleicht einfach auf dem Planeten ja eine andere Gruppe ist. Was mir aber auch in dieser Maske nochmal auffällt, das hast du schon im Prinzip gesagt, was aber wirklich ganz doll auffällt, ist eben diese Jochbeinkante, was du wahrscheinlich meintest eben.
Ja,
ne?
Ja.
Das, was so fast scharf für ein Gesicht hervortritt.
Ja.
Und eben an der Nase, die auch wulzig und knubbelig ist und eben nicht mehr recht glatt und rund, sondern wirklich teils scharfkantig aussieht. Und es wirkt sehr organisch. Es wirkt absolut glaubwürdig, dass das ein Tier oder eine Person sein könnte. Aber durch diese Hauer wirkt es halt sehr gefährlich und fast schon ein bisschen tierähnlich. Ne?
Ja, so ja, Tierwesen. So soll es sein. Ne? So ein bisschen Wildschweinoptik.
Und ich weiß nicht, ob das vorher aufgefallen ist. Also natürlich in TOS konnte es nicht auffallen. Hier hat der Schauspieler Kontaktlinsen, die so gelblich sind, was halt auch wieder so ein bisschen so diese Tiererwartung weckt. Und ich weiß aber nicht, ob das bei Enterprise war. Ich glaube, die hatten eher helle Augen. Auf diesem Bild kann man es jetzt gerade gar nicht sehen.
Die hatten Kontaktlinsen drin und dass die Pupille dunkel und groß war, wobei ich aber auch denken kann, dass es, ich hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, das so richtig zu verfolgen, weil die tatsächlich auch diese Maske sehr gesichtsfeldeinschränkend sein muss. Und je nachdem, wie der Kopf gedreht wird und wie weit dann quasi das Auge in Richtung Nase geht, verschwindet die Pupille ein Stück weit unter der Maske. Das heißt, man sieht die dann teilweise gar nicht mehr. Ne?
Die weitet sich auch dann wahrscheinlich, weil wenig Licht dahinter, wobei auf so einem Set ist es eigentlich immer hell, ne?
Nee, ich glaube, die haben einfach da auch eine große Kontaktlinse drin gehabt. Also zumindest der Skalar, der Kopfgeldjäger, da hatte ich den Eindruck. Bin ich mir aber nicht sicher, ob die Kontaktlinsen getragen haben.
Ja. Und was noch mir gerade auffällt, was man halt auch mal sagen kann, ist, der Bart ist in so zwei Zöpfchen, was halt auch so ein bisschen so ein Wikinger-Gefühl weckt vielleicht. Ja, aber das ist, mag diese
Uriges.
Ja. Diese Abbildung ist, glaube ich, auch von einem Kopfgeldjäger, ne? Bei Enodini. Ist das nicht auch ein Kopfgeldjäger?
Ja, ne? ja, genau.
Was ja jetzt schon ein bisschen auffällt, dass wir nicht allzu viele Tellariten kennen, aber zwei Kopfgeldjäger.
Ja, gut, okay. Das ist dann halt die Settings, wie die Geschichten geschrieben wurden. Ne? Ja.
Kann ja aber
wir kennen bisher Botschafter und Kopfgeldjäger, wobei der eine halt damit sein Geld verdienen wollte, um weiterhin Frachter-Captain sein zu können. Ja, ne? Okay. Also das war halt sein Weg, Geld zu verdienen. Aber hier bei Discovery haben wir dann wieder fünf Finger. Und was mir auch nochmal wichtig war, deswegen hast du dieses eine Bild, das so unscharf ist, wo man links dann in Föderationssetting die Flagge stehen sieht, weil wir dann halt auch ganz klar die Insignien, also die Flagge, das Logo quasi oder Emblem der Tellariten kennen. Ne? Das ist so ein auf der Spitze stehendes Quadrat mit einem Muster.
Genau,
ein
Muster also und einem Schriftzug.
Pixelig so.
Genau, pixelig ist es. Ne? Ein Schriftzug rechts und links, der nicht zu lesen ist, weil das keine Schriftzeichen unseres Alphabets sind. Ich habe diese Flagge noch nie zuvor gesehen, bevor du sie mir geschickt hast. Also nie wahrgenommen. Na, dass die im Hintergrund steht, geschenkt, aber die ist halt dadurch, dass die halt hängt und eben nicht flach aufliegt, sondern einfach an der Stange steht und runterhängt.
Ja, gut.
ist die Darstellung, halt nicht zu sehen,
ja. Ja, hier kann man sie jetzt gar nicht richtig sehen, genau, aber die Darstellung ist natürlich auch mal unterschiedlich, ne? Das ist dann so, wie so Wimpel sind oder solche Teppiche, die runterhängen mit den jeweiligen Flaggen, mit den Mitgliedsplaneten. Das haben wir auch in Discovery öfters. Vor allem dann später im 32. Jahrhundert, weil Tellar ja nach wie vor Mitgliedswelt ist, ne? Währenddem alle anderen von den vier ursprünglichen Gründungsplaneten ausgetreten sind, ne, ist Tellar noch mit am Start. Also die Menschen, die Vulkanier und die Andorianer sind keine Mitglieder mehr in der Föderation im 32. Jahrhundert, als wir da ankommen mit der Discovery. Und dann auch in Picard haben wir auch die Flaggen, die Insignien, zum Beispiel bei der Rede in der Sternflottenakademie in der zweiten Staffel, da hatten wir das gesehen. Also es kommt immer mal wieder vor. Es ist aber keine so präsente Flagge, die man irgendwie so auf dem Schirm hat. Da kommen häufig Fragen, was ist denn das eigentlich und so, ne?
Genau. Also komischerweise ist das andorianische Logo, was wir so kennen, also beziehungsweise durch eben diese Kreisformen, ist uns da, glaube ich, geläufiger. Vielleicht, weil wir die Schrift mal von denen gesehen haben.
Und ist präsenter, ja. Einfach, weil wir halt, ja, aber ich, von den Andorianern haben wir einfach mehr gesehen. Ne? Wir haben Schran so oft besucht, auch auf seinem Schiff gesehen. Ja, wir waren auf Andoria selbst, wir waren bei den Enar, haben dort auch die Schrift gesehen, auch an den Wänden. Es gibt einfach sehr viele Begegnungsmomente und bei den Telleriten einfach nicht. Ne?
Waren wir schon mal an Bord eines telleritischen Schiffs? Ich glaube, nicht echt.
Ja, auf der Kumari, bei Schran in Enterprise, okay.
Ja, aber das ist ja, habe ich Tellerit, habe ich andorianisch gesagt?
Ja.
Entschuldige, ich meinte telleritisch. Also, es ist ein Fluch heute, ne?
Ja,
okay, also, da waren wir drin.
Also bei den Telleriten?
Ich fange nochmal von vorne an. Waren wir schon mal auf einem telleritischen Schiff?
Naja, also bei Enterprise, da war es ja jetzt dieses Shuttle, das der Skalar benutzt hat, der Kopfgeldjäger, jetzt bei Houdini im Schrott-Track auch. Das ist natürlich jetzt nicht, ich sag mal, in Amt und Würden. Das ist jetzt nicht das Shuttle oder das Schiff, was einen Botschafter transportiert, wo wir innen dann womöglich eben auch die entsprechenden Insignien sehen könnten.
Aber es könnte telleritische Architektur sein.
Ja, ja.
Oder? Also, weil ich kenne diese Architektur, die man da im Hintergrund sieht, sonst eigentlich nicht wirklich. Es könnte also eventuell telleritische Architektur sein.
Bauweise von Schiffen und Shuttlen, ja.
Aber das ist nur eine Hypothese. Also, das wissen wir nicht.
Doch, also ich meine, also zumindest das zum Beispiel von Skalar in Enterprise, das sehen wir auch von außen. Und da ist es, denke ich, eindeutig eine theoretische Bauweise.
Okay. Ja. Dann sehen wir tatsächlich in diesen paar Minuten dann tatsächlich mal das Schiff von innen. Ich müsste tatsächlich nochmal diese Folge anschauen, weil da habe ich gar nicht so drauf geachtet damals. Das muss ich wirklich zugeben. Denn das sagt ja schon ein bisschen was aus über die. Ob das jetzt so kanonmäßig ist oder ob das, ich meine, weißt du, wenn wir ein Raumschiff bauen, ne, ob das jetzt beispielsweise Russland baut, die Vereinigten Staaten oder Indien, diese Schiffe sehen dann am Ende anders aus, ne, diese Raumschiffe, diese Kapseln. Dass da ein Sitz drin ist, wenn da Besatzung dabei ist, ne? Okay, geschenkt. Aber dass da die Bauweise unterschiedlich ist, ist klar. Und das ist von einem Planeten. Ne? Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass es nicht die eine telleritische Bauweise gibt. Ne?
Genau, ja. Und es sind halt jetzt hier in dem Fall, ne, gerade bei den beiden Kopfgeldjägern, ja halt auch Schiffe, die privat irgendwie gekauft haben, womöglich umgebaut haben und versuchen zu optimieren aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, wie sie eben damit gut klarkommen können, wie es für sie praktikabel ist und wie sie es finanzieren können. Das sind ja jetzt keine Schiffe von einer telleritischen Flotte, ne, wie wir das jetzt zum Beispiel von der Sternflotte her kennen oder ganz konkret eben in Enterprise noch von den Andorianern, ne, und deren Flotte.
Könnte ja sogar selbst gebaut sein.
Könnte, ja.
Ja. Oh gut, genug der Spekulationen. Ne? Ich wollte halt einfach nur ein bisschen mit so Architektur so ein Gefühl unterfüttern, wie man die Telleriten wahrnehmen könnte. Oder es ist ja so, dass wenn man jetzt sehen würde, dass es dort zusehends bullenheiß drin ist oder das Wasser an den Wänden runterläuft, weil es feucht ist. Das sagt eine, es gibt eine Aussage. Mhm. Oder hängen dort Eiszapfen von der Decke, ne? Das sagt ein bisschen was aus. Ja. Und allein die Farbe in einem andorianischen, jetzt habe ich es auch absichtlich gesagt, ne? Die ja. Farbe in einem andorianischen Raumschiff sagt etwas über die Temperatur aus. Ja, es ist nur, weil wir können die Temperatur nicht fühlen, damit wir es erahnen können. Und dort, finde ich, ist dieses orange Licht, und es ist dabei ja ein bisschen dunkel, könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich ein bisschen wärmer und vielleicht sogar ein bisschen feucht ist, die Luft.
Aber, denkbar, ja.
Aber was weiß ich schon. Ne?
Ich will nochmal drauf gucken, also ich hatte ja eben schon gesagt, Telleriten sind nach wie vor Mitglieder auch in der Föderation. Wir sehen allerdings auch in Discovery in die Heimkehr, dass die auch sehr verstreut sind. Also wir haben einmal allerdings auch wieder bei den ersten KadettInnen einen Telleriten mit dabei, wenn Tilly da in Aktion tritt an der Akademie an der Neuen. Und ansonsten wissen wir auch, dass Telleriten auch unter der Smaragdkette leiden, ne? Oder da womöglich eben auch, ja, ich sag mal so ein bisschen Outlaw-mäßig auch selber unterwegs sind. Natürlich ist es ein diverses Volk, nicht alle müssen auf ihrem Planeten sitzen und alle ein gleiches Schicksal in Anführungszeichen teilen, ne? Also die sind halt auch einfach verstreut und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und
vielleicht ist es aber auch ein Volk von Einzelgängern, also dass die gar nicht so in Rudeln auftreten, ne? Wie wir Menschen. Die Menschen sind ja wie Schaben, ne? Also das sind immer viel zu viele.
Wir wissen einfach noch gar nicht so viel über die Telleriten, ne? Spannend. Ja. Und wo wir dann auch ein bisschen mehr jetzt erleben, ist in unseren neuen Trickfilm-Serien oder Animationsserien, einmal in Lower Decks. Da treffen wir ja relativ schnell dann auf einen telleritischen Captain, Captain Durango.
Ja, ich würde dir gerne noch mal eine Frage stellen, die uns einen Podcast-Gast, der neulich bei uns zu Gast war, die Frage stellte. Tanja, ist für dich Prodigy Kanon?
Natürlich. Natürlich, ja.
Okay. Für mich auch. Also ich finde, es malt das schön aus und ich finde, die Frage ist berechtigt. Fühlst du, dass das Kanon ist? Nein, ich meine, weißt du, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich halt auch ungern in Star Trek haben. Aber die gehören zu Star Trek dazu.
Es ist einfach so, ne? Ja. Also alles ist A-Kanon, was auf dem Bildschirm gelaufen ist. Und das sind alle Serien und Filme und deswegen sind die auch Kanon. Ich weiß, dass diese Differenzierung halt prominent aufgemacht wurde, schon in den 70er Jahren mit der animierten Serie. Man muss allerdings auch ein bisschen verstehen, woher das kommt. Ne? Das sind vielleicht auch verletzte Gefühle, Empfindungen und auch beleidigtes Verhalten womöglich, weil man finanziell unterschiedlich eingebunden war. Ne? Und dann zu sagen, ja, das ist ja kein Kanon, da halte ich mich nicht dran. Okay, ist vielleicht auch ein bisschen trotzig und das finde ich, sollten wir uns nicht als Vorbild nehmen. Ne?
Nee, aber ich
würde. Und die heutige.
Würdest du einfach gerne wissen, wie du dazu stehst, damit wir, weil wir sprechen darüber und binden es ein. Ne? Ich meine, aber das ist nicht an uns, das einzubinden, sondern es gehört einfach dazu.
Ja. Genau, es gehört dazu, ja. Und also vielleicht nochmal, TAS hat natürlich einfach sehr, sehr viel gezeigt und da war vielleicht das Gefühl da, dass das auch überfordern kann, ne, wenn man sich auch mit all dem noch beschäftigen muss in der Produktion der Zukunft, also mit den anstehenden Produktionen oder mit dem, was man in der Zukunft schreiben will, wenn man das auch noch berücksichtigen muss. Und da war das vielleicht auch ein bisschen einfach, jenseits der Punkte, die ich schon genannt habe, zu sagen, ach, dem nehmen wir uns gar nicht so dolle an. Aber man muss ja sagen, gerade heute wird sich ja wirklich allem angenommen und auch gerade die animierten Serien umarmen ja sehr auch den Inhalt von der animierten Serie aus den 70er Jahren und greifen das zu gerne auch wieder auf und bringen uns das nicht zuletzt mit einem Augenzwinkern, was es nicht unkanonisch macht oder unzulänglich darstellt, sondern einfach auf eine liebevolle Art und Weise wieder einbindet.
Okay, entschuldige. So viel zu meiner Frage und meinem Exkurs. Ne?
Okay. Genau. Und jetzt haben wir eben ja zum Beispiel Lower Decks und hier haben wir Captain Durango, einen telleritischen Captain, ne, was natürlich auch wieder interessante Momente aufbringt. Ne? Haben wir bisher so noch nicht gesehen in der Sternflotte und deswegen ja total spannend. Er hat auch ein gespanntes Verhältnis zu Freeman, Captain Freeman.
Ja, warte mal ganz kurz zu seinem Äußeren. Ich finde, so wie er aussieht, ähnelt er für mich mehr dem Enterprise-Telleriten, also finde ich.
Ja.
Er hat jetzt zwar nicht so diese Augenlider, diese, also dass die Augen so mehr zur Mitte hinstehend wirken, aber ich finde die Gesichtsproportion meiner Meinung nach ist eher die wieder der ENT-Darstellung.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auch keine großen Hauer, die im Gesicht sind. Ne? Das ist dann alles, ich sag's immer so schön, oral. Also es passiert dann da im Mund und wenn der Mund zu ist, sieht man davon nichts. Ja. Aber ich finde durchaus, dass die Enterprise-Darstellung hier aufgenommen wurde, also umgesetzt in einer Darstellung, wie man es zeichnet, in eben dieser Art und Weise, wie in Lower Decks gezeichnet wird. Durchaus ja auch, ne, mit dem Ring um die Augen, um zu zeigen, das ist ein bisschen tiefer liegend, da ist ein bisschen dunklere Farbe, ein bisschen mehr Schatten. Also das ist, finde ich, ganz konkret so aufgegriffen. Auch der Bart und die Haare, ne, das nimmt das sehr, sehr auf. Ja.
Sehr der Stil. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass das diese Person ist, ne? Also in gezeichneter Form. Also ich fand es war mir sofort klar, was das für eine Spezies ist. Keine Frage, ne?
Total gut, ja. Ja, also wie gesagt, Captain Freeman und er haben also schon vor 15 Jahren auf einem anderen Schiff gedient und da gibt's so ein bisschen Konkurrenzkampf, ne, so ein bisschen Gerangel und das wird dann auch zum Thema in dieser Folge. Sie bekleckern sich beide nicht so doll mit Ruhm und alles eskaliert, weil sie sich nicht benehmen konnten. Finde ich ganz schön. Mariner findet ihn allerdings sehr langweilig, gähnt in seiner Anwesenheit. Er ist auch sehr echauffiert über all das. Ja,
es obwohl er sich ja eigentlich darüber freuen müsste.
Nee.
Sie beleidigt ihn doch.
Ja, aber nee, also das ist eben genau der Unterschied. Nicht jede Beleidigung ist guter Ton. Ne? Manchmal ist eine Beleidigung auch einfach nur eine Beleidigung. Ne?
Genau. Und das ist das, was ich meine. Ne? Es ist schwer zu verstehen, dieses ab und zu soll das genauso sein. Und dann, aber der Durango ist halt in seiner Kommunikation total sternflottenkonform oder menschenkonform. Er hat halt Ehrgeiz, aber das haben Menschen auch. Also ich finde nicht, dass er genauso gezeichnet ist wie jetzt immer in unserer Beleidigungsphase. Die sieht man da, glaube ich, nicht. Ne?
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es menschenkonform oder sternflottenkonform, das wäre, finde ich, auch wieder sehr schade, ne, wenn das heißt, dass wieder dann so ein kulturelles Gleichmachen irgendwie dadurch entstehen würde. Ich finde schon, dass er sein kulturelles Ding mitbringen kann. Ist natürlich die Frage, wie viel man von seiner eigenen Kultur immer jeweils ein bisschen abgibt oder wie viel man sich annähert, gerade in der Kommunikation mit jemand von woanders. Ne, ist ja auch, also ich fände es auch sehr schön, wenn beide versuchen, ein bisschen eine Annäherung zu finden.
Ich weiß nicht,
manchmal wird es so dargestellt, als ob nur die Menschen sich annähern müssten, ne? Als ob sie dann, also bei Archer zum Beispiel, ne, er thematisiert das dann gerade in diesem Konflikt, in diesem Dreieck, in dem er da steht, ne, dass er Schran dann einmal sagt, ich lasse diese Blasiertheit von ihnen, diese Arroganz, ne, dass sie sich überlegen fühlen gegenüber mir mit Gleichmut zu, weil ich weiß, dass es ihnen kulturell gut tut und umgekehrt, lasse ich mich von dem anderen anmeckern und mecker zurück, weil ich weiß, dass das der gute Ton ist. Aber untereinander müssen sie auch eine Ebene finden, wie sie miteinander klarkommen. Da muss halt jeder ein bisschen zurückstecken. Ne?
Ja, gut. Wir hatten ja eh schon erarbeitet, dass es ja eigentlich vermutlich einfach nur eine offenere, direktere Kommunikation ist, vermutlich. Ne? Das ist eben nicht so. Also wie gesagt, für uns ist es vielleicht beleidigend, aber für die vielleicht eben nicht, sondern einfach nur.
Ja, vielleicht nicht unbedingt immer beleidigen. Vielleicht würde man sich irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen. Wie gesagt, ich kenne das auch, ne? Also hier von uns auf der Erde. Menschen, die in einem Kulturkreis sind, die halt einfach sehr viel direkter sind, ne? Ja. Wo man dann irgendwie zur Begrüßung sagen würde und würde sich nichts bei denken. Und es wäre auch nicht fies gemeint. Und der andere soll sich bitte auch nicht irgendwie dann entsprechend fühlen. Wenn man dann sowas gesagt bekommt wie, hey, du bist aber alt geworden. Du hast ja schon Falten bekommen. Oder, boah, du hast aber zugenommen. Was ist denn da los? Oder so, das ist halt die Frage, wie man da so drauf ist, sag ich mal. Ne? Und hier ist es eben auch. Und das soll, denke ich, nicht per se beleidigen, aber es wirkt halt so. Ne? Und das, die Bewertung dessen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist halt dann wieder aus dem anderen Kulturkreis. Ne?
Ja.
Und die Vulkanier gehen damit auf eine gewisse Art und Weise um. Die können ja offenbar ganz gut mit den Tellariten. Ne? Währenddem mit den Menschen haben sie ja auch so ihre Schwierigkeiten. Und so wie sie die Menschen erleben, ne? Wie die Menschen kommunizieren, wie emotional die sind und wie, ne, wie Dinge da laufen, gefallen den VulkanierInnen ja auch nicht unbedingt immer so. Aber das, wie sie das Gefühl haben, dass für die Menschen die Telleriten wirken würden, geben sie dann entsprechend den Tipp. Ne? Das muss man ja auch dann über diesen Filter dann wieder sehen. Ne? Und ich sag ja, wie Archer das handhabt, wie er so wirklich so pampig und streng da auftritt. Ich weiß nicht, ob das immer der richtige Weg ist, ob das das sein muss. Ich glaube nicht. Ich denke, das ist das, wie er in dem Moment damit umgehen kann. Und ich finde das schön, das zu sehen, aber das heißt nicht, dass man das so nachahmen muss und alles andere wäre falsch.
Ich finde, es ist natürlich auch eine ganz schön beschränkte Ansicht, wenn das die Eigenschaft der Telleriten sein sollte, ne? Dass es nur eine direkte Kommunikation ist und nichts anderes. Also ich finde, eine andere Spezies kann ja viel mehr als nur eine Eigenschaft zu bieten haben. Mhm. Wie beispielsweise die Vulkanier, die sind ja nicht nur emotionslos. So, das ist einfach nicht der Fall. Oder die Telleriten sind ja nicht nur, Telleriten sage ich schon, jetzt habe ich es andersrum umgedreht, die Andorianer sind ja nicht nur aggressiv. Aber das sind so Merkmale, die haben wir mal gehört und dann wird das so einkategorisiert. Aber so ist es ja. Also zum einen gibt es Individuen, die unterschiedlich sein können. Dann gibt es möglicherweise verschiedene Völker, die das innerhalb dieses Volkes unterschiedlich sehen kann und so weiter. Also ich glaube, ich habe da jetzt, bin da jetzt selbst in meine eigene Falle gelaufen und habe gesagt, ja, aber der ist ja gar nicht so. Naja, wie soll er denn sein? Ne? Es ist eine Person. Es gibt halt nicht nur die eine Ausprägung. Und sicherlich. Ja. Und das wäre ein bisschen flach.
Ja. Also ich sag mal, so ein bisschen barsch, ne, ist er schon. Ne? Das ist so seine Art.
Ja, aber
Art,
Freeman,
ne?
Ja auch. Weil die sich, weil die sich nicht grün sind, so richtig.
Weil die im Konkurrenzkampf miteinander stehen und weil sie vielleicht auch so ein bisschen sich immer herausfordert sieht, vielleicht auch von seiner Art. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist auch primär dieser Konkurrenzkampf. Ne? Sie sind auch wirklich auf Augenhöhe eigentlich. Sie sind beide Captain eines California-Klassenschiffes. Mhm. Haben beide, glaube ich, deswegen auch ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex und versuchen dann klarzukriegen, wer von beiden denn eigentlich jetzt der Bessere ist oder die höhere Stellung oder Macht hat und wer alles sagen hat und so. Ne? Ja, ein bisschen Kindergarten, aber das wird bei Lower Decks halt auch manchmal gerne durchgespielt, ne? Mal den Finger drauflegen.
Ja, genau. Ne? Ja. Mhm. Wobei eben dieses Klischee nicht mehr bedient wird, ne? Das ich eben selbst gerade nochmal aufgebracht habe. Dieses Telleriten sind so Klischee, ne? Mhm. Wobei man es immer aus, ich meine, wir sind Menschen, die ihr das hört, ne? Die ihr Menschen seid. Also bitte fühlen sich nur Menschen angesprochen, die das hören. Wir stehen ja als Erschaffer dieser Serie, also ich bin es jetzt persönlich nicht, aber wir stehen ja quasi im Mittelpunkt dieser ganzen Sache. Und das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge, ich glaube bei den Androianern, ich weiß gar nicht, wo wir es gesagt hatten. Wir sind ja immer so das richtige Mittelmaß. Ne? Wir Menschen sind ja perfekt und alle anderen sind in ihrer Ausprägung extrem. Und wir Menschen, wir haben gar keine Extreme. Das ist ja auch in anderen Franchises eigentlich meist so, dass die anderen total emotionslos, emotional, gewalttätig oder pazifistisch oder was auch immer sind. Ne? Und wir Menschen, wir haben immer genau das richtige Mittelmaß. Das ist ja in diesen ganz vielen Rollenspielsystemen immer so. Wenn man irgendwelche Werte vergibt, der Mensch hat überall, also von 6 immer 3, 3, 3, 3 und alle anderen haben so abweichende Maße.
Aha,
ne?
Extreme.
Ja, und wir Menschen, wir sind immer so super mittelmäßig. Ich weiß nicht, ob das uns schmeicheln soll oder eigentlich eher beleidigen, denn Mittelmaß ist ja eigentlich auch nicht schön, ne? Aber es ist ja aus unserer Perspektive herausgezeichnet und aus unserer Perspektive sind halt die anderen immer extrem, ja? Und daran gemessen, ja, okay, ne, sind die anderen halt einfach anders. Hm. Und Aliens in Star Trek dürfen und sollen doch auch anders sein, ne? Und wir müssen nicht immer mit allem zu super konform sein, damit wir eben so ein Gefühl haben, wir müssen viel miteinander sprechen. Und das ist ja die Stärke von Star Trek, dass wir eben uns nicht nur auf die Mütze geben, sondern dass wir miteinander reden, dass wir Kompromisse finden. Und Enterprise zeigt das eben ganz groß, ne, dass Kompromisse gefunden werden müssen. Und das ist halt von Star Trek halt einfach so eine Riesenstärke. Auch wenn es sich irgendwie immer so ein bisschen als Schwäche anfühlt. Nein, aber genau das ist, und das bringt übrigens auch Lower Decks nochmal schön auf den Punkt, Diplomatie ist, wenn sich alle scheiße fühlen.
Stimmt. Oh, wir haben einen Kompromiss.
Yay. Also, ja, wunderbar. Das ist so schön. Ne? Und das gehört halt zu fremden Spezies einfach dazu. Ja. Wir sind jetzt so ein bisschen über Prodigy, also was die Äußerlichkeiten hinweg gegangen. Ich glaube, du hattest es aber auch schon genannt. Ne? Da sind wieder diese
noch die, zu kommen. Ne?
Ach, wolltest du noch? Okay, gut.
Hm? Genau, ich wollte nur noch kurz sagen, also Durango sehen wir dann auch noch später in der dritten Staffel, kommt er natürlich dazu, als wir gegen die USS Ellido kämpfen müssen und alle Schiffe zur Hilfe kommen und so weiter. Und natürlich haben wir auch ansonsten Andorianer auch im Hintergrund, ne, wie das immer so üblich ist, genau. Dasselbe mit dem Hintergrund, das glaube ich, hatte ich zu Discovery auch gesagt, das ist natürlich da auch immer wieder der Fall. Und dann, genau, du hast es gesagt, Prodigy. Wow, da haben wir endlich mal einen Telleriten im Maincast. Was ist
ein
denn da los?
Ein Protagonist, Wahnsinn.
Ja.
Es ist kaum zu glauben, denn also, dass wir wiederkehrend in jeder Folge einen Telleriten sehen, ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet. Und jetzt wird diese ganze Sache zwar auf der einen Seite ein bisschen mit Leben gefüllt, aber auf der anderen Seite, auch so ähnlich, wie ich es gerade sagte, kommt jetzt hier ein Individuum, das einen gewissen Schicksalsschlag hatte, der aber so extrem ist, dass ich nicht weiß, ob man allgemein was für die Telleriten davon ablesen kann. Also
ja.
Einiges.
Ja, einiges, also wir haben hier im Hauptcast eben Jenkem Pock, wo am Anfang erstmal gar nicht so richtig klar ist, dass er Tellarit ist, ne?
Ich fragte, ich kann mich erinnern, dass ich dich gefragt habe, ist er wirklich Tellarit? Anders als bei Lower Decks ist es mir nicht sofort klar gewesen. Aber jetzt im Nachhinein habe ich halt auch keinen Zweifel daran. Ne? Also das ist, ich finde, da wirkt er dann noch ziemlich deutlich telleritisch. Das Einzige, was ich halt so deutlich fand, war halt so ein bisschen die Nase. Aber ansonsten hat er äußerliche Merkmale, die sind eben nicht unbedingt so, wie es vorher gezeichnet wurde. Außer vielleicht die drei Finger pro Hand.
Genau, er hat wieder die drei Finger, er ist klein, untersetzt, ne? Und auch, ja, so Hauer, aber auch die wieder liegen im Mund, ne? Kommen aus dem Unterkiefer raus. Und da Prodigy ja anfängt, spielend im Delta-Quadranten, war ich am Anfang auch unsicher, ne? Es hätte ja auch irgendwie so ein bisschen Richtung Talaxianer sein können oder vielleicht auch an eine Mischung, ne? Wer weiß,
ja.
Ne? Es wird dann allerdings bestätigt, ja, er ist Tellarit und er lernt das, er findet das halt auch entsprechend alles raus. Also er wusste das ja selber schon, aber er hat es nicht wirklich thematisiert, aber er findet dann nach und nach raus in der Staffel, welche Stellung Telleriten ja quasi auch in der Föderation einnehmen. Das war ihm gar nicht geläufig, denn großer Reveal, also wer es nicht weiß, vielleicht
also Spoilerwarnung mal an dieser Stelle.
Ja, ich weiß nicht, wir haben nach und nach immer mehr angefangen, irgendwie Spoilerwarnungen zu setzen, wobei wir ursprünglich den Podcast mal gestartet hatten mit alles, was auf dem Bildschirm gelaufen ist, wird hier erwähnt. Ich bin unsicher geworden mit der Zeit.
Okay,
also wir sagen es einfach, ne?
Ja.
In Prodigy kommt also jetzt hier raus. Jenkem Pock war auf einem Schläferschiff und das ist so typisch gewesen zu der Zeit wohl oder vielleicht auch heute noch, wer weiß, auf Teller Prime womöglich direkt. Dass Waisenkinder für Weltraummissionen rekrutiert wurden. Und er wurde also mit 29 anderen, in Kryoschlaf versetzt und mit dem Schiff rausgeschickt. Und das war vor der Gründung der Föderation, also vor dem Jahr 2161. Und jetzt hier befinden wir uns in der Handlung, ja über 200 Jahre später, 2384, also ne, 161, jetzt 384. Das heißt, die lagen ja ewig lange im Kryoschlaf. Wow.
Er könnte der Älteste der Gruppe sein.
In dieser Gruppe, ja. Ja, ich weiß nicht, wie
Medusa.
Alt Zero ist. Ja, genau, als Meduse. Wir wissen jetzt auch nicht, wie lange er schon wach ist, denn in diesem Crew-Schiff gab es ja eine Fehlfunktion. Er wurde aufgeweckt. Das muss wohl auch ganz schön lange gewesen sein. Mir war das erst gar nicht so gewahr, aber ich hatte ja mit Data sein Hals auch über Prodigy sprechen dürfen, also mit Felo und mit Alex bei Data sein Hals. Und Felo sagte da, der hat ja da auch ganz lange, war der da ja wach und hat das Schiff repariert, eine Fehlfunktion nach der anderen. Dachte ich, stimmt, das könnte ganz schön lang gewesen sein, denn wir wissen ja dann auch, er spricht ja von sich häufig so in der dritten Person, er sagt dann immer seinen Namen, Jenkem Pock repariert das, Jenkem Pock macht das und das, Jenkem Pock denkt anders darüber oder
genau,
so.
Genau, und da kommt das wohl her.
Und da kommt das her, weil er auf diesem Schiff eben dieser KI immer sagen musste, wer sich diesem Defekt jetzt annimmt. Ne? Wer repariert das? Jenkem Pock repariert die künstliche Schwerkraft, das, die Beleuchtung im, was weiß ich, bei den Pflanzen und, ne, oder was auch immer. Es ist alles einfach nach und nach kaputt und er muss alles Mögliche im Schiff reparieren. Und am Ende bleibt nicht genug Sauerstoff für die weite Reise, dass er weiter dabei bleiben könnte. Und er geht dann den Weg in den Escape Pod, ne, also in diese Rettungseinheit, und verlässt das Schiff, damit die anderen eben ihre Reise fortsetzen können im Kryoschlaf, ohne dass die je mitbekommen hätten, was er alles erlebt hat. Und das muss wohl so prägend gewesen sein, dass er bis heute in dritter Person spricht. Also kann das ziemlich lang gewesen sein, dass er da alles repariert hat, ne?
Man darf halt nicht vergessen, er ist halt auch ein Jugendlicher, ne?
Er ist noch jung, genau, wir wissen nicht, wie alt er ist eigentlich, genau.
Und dann ist er halt auf diesem Schiff quasi alleine, ne? Also das ist, es kann tatsächlich lange gewesen sein und dann auch einen ganz schönen Knacks abgegeben haben. Und danach wird's ja auch nicht viel besser für ihn.
Ja, genau, aber vielleicht da das nochmal, was natürlich klar ist, ich meine, du hattest vorhin gesagt, naja, sie sprechen wenigstens wie wir Menschen oder so ähnlich. Na, sie sprechen natürlich nicht Englisch oder irgendeine menschlich-irdische Sprache, haben natürlich ihre eigene, womöglich viele, wer weiß. Das kommt natürlich dann zum Tragen auf Tas Lamora, also auf diesem Gefängnis Fronenarbeit, Planetoiden, Asteroiden, wie auch immer, als da natürlich keine Kommunikation möglich ist. Ne? Also alle sprechen halt einfach ihre Sprachen, es ist bunt gemischt, alle sind von woanders her und keiner versteht sich. Das ist ja so ein bisschen da die Grundlage, auf der sie da arbeiten.
Bis auf einen.
Genau, ja gut, okay, Quinn, die Tochter des Herrschers, Sklavenhändlers,
ja, genau.
Wie auch immer. Ja, genau. Die spricht viele Sprachen, genau. Aber ne, also hier auch nochmal darauf hingewiesen, natürlich, die Telleriten haben auch ihre eigene Sprache oder Sprachen. Ne? Genau.
Genau.
Und Jenkin Pock ist ja nicht der einzige Tellerit, den wir sehen in Prodigy. Wir sehen ja auch noch den Arzt der Dauntless, Dr. Numm. Und der ist ja deutlich anders dargestellt. Ne? Und hier, hatte ich ja vorhin schon gesagt, hier versucht, finde ich, die Serie ganz gut alles einzufangen, was wir bisher gesehen haben an Unterschiedlichkeit der Darstellung und das alles zusammen in eine Serie irgendwie zu packen. Also wir haben hier Jenkin, der sehr klein ist, untersetzt. Gut, er ist auch noch sehr jung. Wir wissen nicht, wie er sich noch entwickelt und womöglich wohin er wächst. Ja,
ja, das kann natürlich sein.
Er hat halt drei Finger zum Beispiel, über seine andere Hand, müssen wir auch noch reden. Und dann eben diese Oralhauer, ne? Also im Unterkiefer diese zwei etwas hervorstehenden Hauer. Und
die auch nicht symmetrisch groß sind, glaube ich, ne?
Ich glaube, der eine ist ein bisschen abgebrochen, kann das sein?
Oder größer?
Ich bin mir nicht sicher. Oder unterschiedlich groß, kann sein, ja. Und dann eben Dr. Numm, der sehr viel größer ist, also gut zweieinhalb Köpfe größer als Jenkin.
Ich würde sagen, der ist fast doppelt so groß. Der ist riesig.
Stimmt, ja, ja. Ich hatte doch auch noch ein Bild. Ich hatte noch mal die Serie geguckt, wie er sich darstellt im Vergleich zu den anderen. Ach, das hatte ich dann aus den Augen verloren. Ja. Das habe ich jetzt leider gar nicht mehr nachgeguckt, weil ich noch mal vergleichen wollte, wie groß er im Vergleich zu Janeway ist.
Ich glaube, der ist ein bisschen größer. Also der ist echt riesig. Und
der erste Offizier von Janeway ist sehr, sehr groß. Der ist Andorianer, ne, meine ich. Und der ist größer noch als Dr. Numm, meine ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Da habe ich leider jetzt nicht mehr nachgeguckt. Das Größenverhältnis so dann innerhalb dieser Dauntless-Crew noch mal zu schauen. Aber hier ist halt sehr auffällig, ne, es ist eher so eine Discovery-Optik bei ihm,
ja,
ne? Eher diese, wie sagtest du so schön, ist das Jochbein?
Genau,
bevor ich
wieder
falsch bin.
Wobei
genau,
es da nicht unterm Auge verläuft, sondern seitlich am Kopf.
Eher ein bisschen seitlich, ja, genau. Also so die Schläfe schließt quasi ab mit dieser,
Hauthorn-Sache, die so, als wenn man das Gesicht mit beiden Händen flach an der Seite greift, aber nicht so, dass es flach nach vorne abflacht, sondern eben, vertikal, so ein bisschen zur Seite ziehen. So.
Ja, aber halt natürlich auch hier wieder das typische Haar, ne? Also einmal rund um den Kopf im gleichen Atemzug den Bart rundherum, auch Schnauzbart und
ja, das Haar wirkt ein bisschen wie so eine Löwenmähne, ne? Also Löwenmähne, das Gesicht ist tatsächlich so ein bisschen löwenartig, finde ich, gezeichnet.
Ah ja, ja, guter Punkt, ja. Also das ist aber so typisch, ne? Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass so eigentlich normalerweise die Maskenansätze quasi mit Haaransatz komplett umrandet, damit man sich das sparen kann, das irgendwie zu überschminken, den Übergang zur Haut zu finden. Und hier ist eben genau die gleiche Darstellung und auch wieder diese buschigen, ja, man kann ja schon beinahe sagen, aggressiv wirkenden Augenbrauen. Ne? Das kann man ja nochmal sagen, die Augenbrauen sind eben nicht eher direkt parallel zu den Augen, sondern ist meistens schon sehr
steil, ne?
Und steil auf der Stirn verlaufend, genau. Und das hat ja schon so einen gewissen aggressiven, herausfordernden Ausdruck dann schon beinahe, ne?
Ja, das ist in Lower Decks nicht der Fall gewesen.
Mhm, genau.
Aber gut, man sollte halt auch so ein bisschen sich auf seiner Seite fühlen. Aber es sind beides Sternflottenoffiziere, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber vielleicht tatsächlich eine unterschiedliche Ausprägung. Und was du eben auch gerade scheinbar schon andeuten wolltest. Wir sehen auf einem Bild Jankum Pock und den Offizier, wie heißt er nochmal? Dr. Num?
Mhm.
Und wir sehen deren Hände.
Ja, genau. Mhm.
Und großartig, die haben unterschiedliche Anzahl von Fingern.
Ja, genau. Also das ist nämlich das. Er ist der Großgewachsene, ne, mit der Gesichtsform, wie wir sie eher aus Discovery kennen. Und hier dann eben auch typisch mit 5 Fingern.
Jankum Pock, aber eben mit 3 Fingern direkt daneben.
Genau.
Selbe Spezies, Fragezeichen. Oder vielleicht sind das unterschiedliche Entwicklungsschritte. Man darf nicht vergessen, er ist noch recht jung.
Gut, er ist auch tatsächlich aus der Zeit von vor der Gründung der Föderation, aber seine seine Optik ist natürlich eher aus TUS entlehnt, ne?
Ja.
Als jetzt hier zum Beispiel dann jüngst in Discovery, ne? Das ist so ein bisschen das andere Extrem. Und dazwischen steht Enterprise und von Enterprise gibt es da eben auch Anleihen. Jetzt trägt Dr. Num jetzt hier in dieser Szene Handschuhe, fingerlose Handschuhe, wenn auch, aber man sieht jetzt nicht, ob er auf dem Handrücken auch noch was hat. Mhm. Da könnte man tatsächlich auf der Krankenstation dann nochmal drauf achten, wenn er arbeitet, ob man da was sieht. Ansonsten, ne, also ich finde, hier werden wirklich beide Extreme der Darstellung vereint, ne? Also was sowohl die Maske betrifft, also im Gesicht, als auch die Darstellung der Hände und die Körpergröße.
Und es wird beides zusammengeführt, bedeutet, das ist nicht eine Ausprägung von Stilmitteln, sondern die existieren parallel so. Und es sagt ein bisschen was über die Spezies aus. Was wissen wir noch nicht präzise, aber die existieren momentan parallel. Ob sich vielleicht diese hochgewachsenen, eher dünnen und fünffingerigen Tellariten aus den dreifingerigen, kleinen, dicklichen herausentwickelt haben, ist fraglich.
Ja, offenbar, aber existieren sich schon auch parallel, ne? Es ist jetzt nicht so, dass Jankum ein Überbleibsel aus alter Zeit ist. Das glaube ich nicht.
Wer weiß, vielleicht hat sich die ganze Spezies genetisch verändert. Also nicht passiv, sondern ganz aktiv. Wer weiß.
Ja, so extrem. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht kriegen wir da noch mehr von erzählt. Was auf jeden Fall hier in dieser Begegnung Thema ist, Jankum sieht jetzt hier seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder jemanden von seiner Spezies. Auch jetzt, wo er weiß, dass Tellariten eben Gründungsmitglieder der Föderation sind. Und er dachte jetzt die ganze Zeit über, das gibt ihm einen bestimmten Status. Ne? Er wird vielleicht bei der Föderation, weil dahin wollen sie ja fliegen, auf eine besondere Art und Weise aufgenommen. Ne? Er ist irgendwie, majestätisch.
Very special, ja, genau.
Ist very special, ja. Eure Hoheit. Und das, der Zahn wird ihm jetzt wahrhaftig gezogen, denn Dr. Num betitelt ihn halt als so ein bisschen wie so zurückgeblieben, ne? Also als ein bisschen minderwertigerer Tellarit, was nicht sehr schön ist, das so zu hören. Es trifft ihn auch sehr, ne? Und auch das Interessante dabei ist, dass Pock, der Nachname, auch all diesen Telleriten gegeben wird, die eben etwas kleiner geraten sind und womöglich sich nicht so gut ausdrücken können. Und wir ja aber in seiner Geschichte jetzt hier eben gerade drüber gesprochen haben, dass es uns so scheint, dass er aufgrund der Zeit auf dem Schläferschiff angefangen hat, auf diese Art und Weise eben in dritter Person von sich zu sprechen. Denn vorher, als er aufgewacht ist, hat er das noch nicht gemacht, ne? Das war so eine sehr prägende Zeit. Und das fällt ja tatsächlich auf, ne? Dass er anders sich ausdrückt.
Ja.
Und das passiert ja offenbar nicht nur irgendwie durch den Universaltranslator, sondern es ist tatsächlich eine Ausdrucksweise, die ihm inhärent ist. Und das wird ihm jetzt quasi auch noch zur Last gelegt, dass das auch noch beweist, wie minderwertig er sei. Das ist natürlich, also schockt ihn, ne? Das hat ihn sehr getroffen. Das begleitet ihn jetzt auch noch dann die Staffel über. Und da wird er bestimmt dann auch noch weiter dran arbeiten. Oder wir werden in der zweiten Staffel über all die Umstände dann auch noch mehr erfahren. Auf jeden Fall ist es ein Punkt, dass der Nachname Pock eben den Leuten gegeben wird, also jetzt hier auch konkret eben einem weißen Kind gegeben wird, der eben ein bisschen kleiner geraten ist und der ja auch mit einem Schläferschiff weggeschickt wurde, der auch ewig, ja, also ich will mal nicht sagen, dass der schon seit 200 Jahren wach ist oder so, schon, der halt wirklich sehr, sehr lange geflogen ist. Da fragt man sich natürlich auch, was hat's denn mit dieser Mission auf sich? Ne, also eine Deep Space Mission im Kryoschlaf. Wohin sollte die denn führen? Sollte die überhaupt irgendwo hinführen?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Aber warum sollte man den Jugendlichen? Ach, das ist das wirft ein potenziell nicht so gutes Licht auf die Tellariten auf der einen Seite.
Ja.
Auf der anderen Seite könnte es halt auch sein, vielleicht ist dieses Schiff schon wahnsinnig lange unterwegs. Ich weiß ehrlich gesagt, was die telleritische Geschichte angeht, nicht so genau Bescheid, wann sich die Warpfähigkeit dieser Spezies entwickelt hat. Wenn die jetzt schon 1000 Jahre besteht, aber das ein Schläferschiff ist.
Oh je.
Ja, eben. Mhm. Das kann uralt sein. Jahrtausende alt.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es kann schon sehr alt sein. Wir können es tatsächlich zeitlich nicht greifen. Wir wissen nur vor der Gründung der Föderation, ja.
Ja, also das kann schon sehr lange sein. Okay, ja. Wenn das aber danach sein sollte, sieht es so ein bisschen aus, als ob man diese Kinder, ich weiß nicht, ob es alles Kinder waren.
Jugendliche Waisenkinder wurden rekrutiert, ja, hieß es ja.
Rekrutiert? Wofür rekrutiert? Okay, es wurden Waisenkinder rekrutiert zur Bevölkerung anderer Planeten? Ich meine, das könnte man sich ja vorstellen, ne? Das wäre denkbar, aber ethisch sehr, sehr fragwürdig.
Ja, ja.
Okay. Aber gut.
Also es hat eben den Geschmack von Abschieben, ne? Ja. Und aber halt auch von Chancen, ne? Andere neue Zukunft, andere Möglichkeiten, ne? Es ist ja halt auch die Frage, wie man gesellschaftlich dann gestellt ist, offenbar nicht sehr gut, ne, als weißes Kind auf Teller Prime zu der Zeit zumindest. Und vielleicht ist wirklich rekrutiert, ne? Vielleicht wirklich auf Freiwilligkeit, ne, dass das Gefühl da ist, auf zu neuen Abenteuern und wir gründen irgendwo eine Kolonie. Ne, vielleicht ist dieses Schiff auch nur vom Kurs abgekommen oder also das hatte ja wirklich viele Fehlfunktionen. Wer weiß, was da noch alles schiefgelaufen ist, ne?
Ja, aber weißt du, es kann aber auch sein, ne, dass das so, wir brauchen 3 Freiwillige. Du, du und du. Ne? Also es kann ja auch sein, ne? Die wurden rekrutiert. Wer weiß, was da vorgefallen ist. Mhm. Also von der Geschichte auf Tella Prime wissen wir leider nicht so viel. Ob die überhaupt von Teller Prime kommen, ist ja auch fraglich, ne? Ja. Worauf du nochmal hinkommen wolltest, was du schon angedeutet hast, wo ich dich aber leider unterbrochen habe, ist, Jankom hat 3 Finger. Er hat insgesamt nur 3 Finger.
Mhm, genau. Die rechte Hand ist ja eine Prothese. Genau. Ne? Ja, da hat er tatsächlich, ja, also die Möglichkeit quasi Finger darzustellen, aber diese Prothese kann sich ja auch auf wundersame Weise, also da durch seinen Willen, wie auch immer das dann funktioniert, umformen in alle möglichen Werkzeuge, in einen Hammer und, ne, alle möglichen handwerklichen Werkzeuge.
Der Holodoc ist eifersüchtig.
Ja.
Ne, das also stimmt, das, ja. Das ist so das, was du halt auch immer häufig gesagt hast, ne, der Holodoc, der könnte doch auch aus seiner Hand ein Messer machen. Jankom kann es, also der kann Werkzeuge daraus formen.
Ja, und dann stellt sich natürlich auch da wieder die Frage, wie kommt es denn dazu? Ne? Also er ist den Weg gegangen, Mechaniker zu werden. Das ist seine Berufung quasi. Ne? Und als solcher ist er auch auf diesem Schiff, ne, als Mechaniker für diese Mission und für die Zukunft der womöglich zu gründenden Kolonie oder auch zu der Kolonie, zu der er stößt. Das ist tatsächlich sein Beruf. So versteht er sich als Mechaniker.
Ich dachte, das wäre tatsächlich durch diese traumatische Zeit, in dem das Schiff ihn dazu gezwungen hat, draus geworden. Mhm. Also er war vorher schon.
Ja, naja, in Ausbildung. Also er wacht auf, ne, und denkt, wurde irgendwie absichtlich aufgeweckt, aber es war ja auch wiederum eine Fehlfunktion, dass seine Kryokammer da aufging. Und dann sagt er auch direkt, ja, das sollte jemand anders machen, ich bin ja quasi noch in Ausbildung. Und die KI sagt dann, nee, du musst das schon, also hier, das muss jetzt jemand machen, ne? Du bist derjenige, der wach ist. Und dann repariert er da nach und nach alles Mögliche. Und das ist ja dann auch das, was er tut auf dem Gefängnis Planetoiden. Da repariert er auch alles. Und dann in dem Abenteuer, das er startet mit den anderen HeldInnen der Serie auf der Protostar, ist er ja dann da auch der Ingenieur und der Mechaniker.
Und es passt auch super.
Es passt total, genau. Und da stellt sich halt die Frage, hat er quasi absichtlich diese Prothese, sagt man da, implantieren lassen oder anbringen lassen, weil er Mechaniker ist? Gehört das sozusagen zum Handwerkszeug dazu? Oh,
das ist okay. Ja. Gute Frage. Ich hoffe, dass uns diese Frage noch beantwortet wird.
Ich hoffe auch, da kommt noch mehr. Also die zweite Staffel wird spannend auf vielen, vielen Ebenen. Ich kann Prodigy jedem, der es nicht gesehen hat, wirklich sehr ans Herz legen. Es ist eine wunderschöne Serie, die den Kanon sehr ehrt und umarmt und weiterschreibt. Guckt es euch an, es ist wunderschön.
Und es ist zum Teil halt auch wirklich gut von Kindern konsumierbar.
Mhm. Genau, es ist auch konkret daraufhin konzipiert, dass auch Kinder und Jugendliche einen guten Einstieg zum Beispiel in Star Trek finden oder spannend finden und dann Star Trek weiterentdecken. Und man kann es sehr gut eben als Familie auch gucken.
Ja,
aber auch als erwachsene Person kann man es auch gut gucken und genießen. Es ist nicht, dass man denkt, oh,
ja, ist richtig.
Das ist Teletubby-Niveau, das ist es nicht.
Das kann man mit seinen Kindern zusammenschauen, ja. Mhm. Ich finde es zum Teil sogar ganz schön düster.
Ja, es hat auch schwierige Themen, die werden auch angesprochen und auch, ich finde, auch eine gute Art und Weise behandelt.
Ja, ja, richtig. Also man wird nicht allein gelassen, ne? Das ist schon schön. Okay, ja, das ist das letzte Mal, dass wir bisher einen Telleriten gesehen haben, oder Tanja?
Oder, ja, genau. Also wir haben natürlich auch in Strange New Worlds schon einen Telleriten gesehen, wenn auch nicht sehr prominent oder sehr genau. Es war eine Aufzeichnung auf dem Bildschirm, die sich Captain Pike anguckte, denn es gibt eine diplomatische Mission. Die Föderation, die Sternflotte, möchte etwas von einer anderen Spezies. Und da gilt es jetzt, in Verhandlungen zu treten. Und viele andere Völker treten mit denen auch in Gespräche. Und man will natürlich derjenige sein, der den Vertragsabschluss bekommt. Und die suchen sich nach und nach verschiedene Personen aus, mit denen sie sprechen. Und man hat jetzt die Gesprächsauszeichnung von dem Gespräch mit einem Telleriten. Und da ging's richtig zur Sache. Die haben sich so richtig in die Haare gekriegt, haben sich angeraunzt und angeschrien. Und Pike schmunzelt schon und denkt sich, oje, oje, und mit dem soll ich morgen reden? Und da hat man eben einen Telleriten in Aktion gesehen, wenn auch nicht so richtig. Also das ist eher so von der Seite und von hinten. Mhm. Aber natürlich, ne, sie sind Teil der Flotte und Teil der Föderation. Das heißt, sie kommen vor und hier eben auch in dem Maße, wie wir das eben ja sonst auch eher haben, eher wenig. Aber auch in der Zukunft sind sie natürlich dabei. Und ich hatte schon die große Freude, die erste Folge der dritten Staffel Picard zu sehen. Oh. Und haltet die Augen auf. Wer weiß, wer weiß. Aber ich sag nichts, keine Spoiler.
Naja, gut. Ich meine, wenn wir erscheinen, ist das schon wieder ein, zwei Wochen alt.
Also genau, aber ich will dich auch nicht spoilen. Also von daher.
Ja, ne? Alles gut. Ich bin sehr gespannt. Ne? Ich habe sie noch nicht gesehen und bin sehr gespannt. Sie ist ja auch erst gerade ein paar Stunden aktiv.
Mhm, genau. Ja, also sehr spannend, ne? Es gibt viele Aspekte, die es hier immer wieder zu betrachten gibt, aber unterm Strich kann man sagen, wir haben auch sehr viele Leerstellen, die uns der zukünftige Kanon auch noch ausmalen kann. Und sie sind gerade jetzt zum Beispiel ja bei Prodigy gut dabei. Das freut mich sehr.
Ja, also das finde ich auch, dass wir tendenziell eigentlich immer kulturell zu wenig sehen. Und wenn, sehen wir eine Person, die diesen ganzen Kanon ausmalt, ich sag nur Neelix, die im Grunde alles zeigt, oder wie heißt der dreigliedrige, irgendwas auch mit X, dieser dreibeinige bei TAS.
Eryx,
genau. Und was wissen wir über diese Person? Ne? Das ist halt immer so ein sehr eingegrenztes Feld. Und das, was wir wissen, ist halt meistens dann, wenn wir nur diese eine Person kennen, von dieser einen. Und deswegen ist die Fülle der Quellen natürlich schön, dass wir es breit streuen, dass wir mehr als nur einen Vertreter dieser Spezies sehen. Ne? Jankom Pock gibt uns Einsichten, aber die sind halt sehr, sehr speziell. Während Dr. Numb schon eingegliedert ist in diese Gesellschaft und zeigt, dass es tatsächlich möglich ist, diese Spezies in diese Gesellschaft einbauen zu können. Also in unsere Gesellschaft. Und das zeigt uns halt ein bisschen was. Es gibt die eine und die andere Ausprägung und es gibt noch so viel, was wir noch nicht gesehen haben, und das ist so spannend.
Ja, das stimmt. Und wo du sagst, man zeigt uns, dass es eben möglich ist, und das ist es ja eigentlich schon immer, ne? Weil sie sind ja Gründungsmitglieder, sie sind ja schon immer mit dabei, aber wir haben sie halt in Star Trek eher wenig gesehen und in Aktion gesehen, ne? Genau.
Es hätte ja auch sein können, dass das sich wieder auseinanderentwickelt, ne? Wer weiß.
Ja.
Später passiert das ja quasi.
Genau, im 32. Jahrhundert sehen wir ja ne, Entwicklungen, aber die Telleriten sind dabei geblieben.
Ja, die Telleriten sind aber nicht bei den Menschen oder andersrum, die Menschen nicht bei den Telleriten und so weiter. Also es hat sich schon eine Auseinanderentwicklung gegeben, warum auch immer. Ne?
Genau, aber ich finde wichtig, also dabei geblieben im Sinne von Glauben an die Sinnhaftigkeit einer gemeinsamen Sache, einer Vereinigung, ne, währenddem die Menschen, die Vulkanier und die Andorianer ausgestiegen sind. Ne? Mhm.
Vielleicht lernen wir auch mal etwas über uns, über unsere Spezies kennen im 32. Jahrhundert. Mal sehen. Sehr, sehr spannend.
Ja. Okay. Peter, es war sehr schön. Hast du noch was auf dem
Warum
Zettel?
Warum beleidigst du mich? Ich habe tatsächlich nichts mehr, was ich noch unbedingt ansprechen muss. Also im Grunde habe ich das ja jetzt, wie ich auch schon angekündigt hatte, dazu genutzt, mein Wissen über die Telleriten so weit zu vertiefen, dass ich das eigene Bild meiner Rolle, die ich im Rollenspiel spiele, übrigens morgen wieder, glaube ich, oder? Haben wir morgen oder nächste Woche? Ich weiß nicht. Ja, dass ich da wieder ein bisschen diese Figur mit Leben füllen kann. Denn momentan ist sie eigentlich nur eine generische Person mit der Bezeichnung Tellerit. Und was weiß ich denn schon? Ja. Jetzt kann ich das vielleicht ein bisschen besser ausmalen.
Ja, ich finde tatsächlich, dass es wichtig ist, dass wir mehr auf dem Bildschirm sehen, um ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu kriegen. Ne? Vielleicht ist es tatsächlich auch dieses, ich sag mal, einfache Bild, das ursprünglich gestrickt wurde, auch ein Hemmnis gewesen, die Spezies darzustellen. Ne? Wenn man denkt, ja, die sollen irgendwie immer krummelig sein und pampig und unverschämt und beleidigend, das ist nicht genug. Ne? Das, so kann es nicht sein. Dann fragt man sich natürlich, wie kann es umgesetzt werden? Und jetzt fängt es an, mit Leben gefüllt zu werden. Ne? Also eine ruppige, direkte Art ist das im Grunde. Ne? Und je nachdem, nach eigener Befindlichkeit, und das ist ja auch jedes Individuum einfach anders, aber dann eben auch kulturelle Hintergründe und eben jetzt hier in Star Trek die Spezies inhärenten Hintergründe, kommen dann damit besser klar als mit anderen, ne? oder andere. Und ja, das gilt es mit Leben zu füllen. Und ich finde, man sollte ein bisschen mehr den Blick darauf offen halten, nicht immer zu denken, ja, es muss eine Beleidigung fliegen, ne? Ich denke nicht, dass das der Sinn der Sache ist.
Nee, aber genau dieses Bild hatte ich halt am Anfang und habe angenommen, das ist deren Hauptcharaktereigenschaft, nur weil ich es gesehen habe. Ne? Wie gesagt, bei den Vulkaniern und so weiter und so weiter. Ne? Die haben halt alle ihre Merkmale, die ausgeprägtesten Merkmale, die ich halt so insgesamt von irgendwelchen Spezies gesehen habe, sind halt bei den Klingonen, ne? Die halt so doch sehr merkwürdig anders sind. Ne? Und selbst die Telleriten wurden am Anfang ähnlich, was heißt ähnlich, auch besonders gezeichnet, aber nicht annähernd so absonderlich. Die sind im Prinzip, wenn sie denn klein sind und pummelig, kleine pummelige Menschen. Wenn sie denn groß und mit Hauern sind, sind sie große, behauerte Menschen. Da dann auch tatsächlich mit fünf Fingern. Also man kann sich an die Telleriten auch gut hineinversetzen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ihr schlaft nachts in einem gasförmigen Zustand. So ist es nicht, ne? Es ist ein Humanoid und die haben dieselben Wünsche und Probleme wie wir Menschen auch vermutlich und sind uns wahrscheinlich gar nicht so fremd.
Wahrscheinlich, ja.
Abgesehen von den Hauern, natürlich.
Genau, also Peter, es hat mich gefreut und wenn unsere Hörerschaft sich melden will, dann findet sie uns unter trekkipedia.podigy.io oder?
Weiß ich nicht auswendig.
Twitter und auf Mastodon, genau bei @trekkipedia und @trekkipedia@podcasts.social. Aber ihr findet die Kontaktdaten natürlich auf unserer Homepage und in den Shownotes.
Genau, bleibt uns weiter gewogen. War mir eine Freude, etwas über die Telleriten von dir zu erfahren. Ja.
Mir auch. Das Gespräch mit dir wieder. Sehr schön. Danke. Tschüss.
Ciao.